So, diesmal mache ich mal die Begrüßung. Frank Buschmann hat versichert, dass er über das richtige Mikrofon aufnimmt. Er hat mich böse angeguckt, als ich mich nochmal versichern wollte. Ich übernehme keine Verantwortung, bin nicht haftbar, falls der Ton wieder Buschmann-like ist. Guten Morgen, Frank.
Du kannst mich mal am Arsch lecken. Sag mal, wie war denn der Ton in der letzten Ausgabe? Brillant. Er war brillant.
Die Frage ist, wie war er in der vorletzten?
Da ist, da hat es eine kleine Unstimmigkeit gegeben hier am Laptop, aber das ist ausgeräumt.
Das war eine Katastrophe epischen Ausmaßes, um es mal vorsichtig zu formulieren, der Ton.
Ja, sitzt du denn gerade in der Garage oder warum hört sich das so bescheiden an bei dir?
In der Garage?
Es hallt wie Sau.
Ich sitze wie immer in meinem Wohnzimmer, was halb so groß ist wie deine zweite Wohnung.
Ja. Das ist keine Wohnung. Nochmal, wie oft Wohnung soll ich dir das erklären? Das ist ein repräsentatives also
ein Büro.
Mit der Möglichkeit, ein bisschen Sport zu machen beim Arbeiten, weil ich ja Konkurrenzbeobachtung, eigene Programmbeobachtung, all diese Dinge mache, um auch beurteilen zu können, was zum Beispiel Nachwuchsjournalisten so abliefern. Ich habe aber nicht geguckt, was war das, was hast du gestern wieder verzapft?
Gehöre ich da noch dazu, zu Nachwuchsjournalisten?
Ja, aber nicht mehr zu den Hoffnungsvollen.
Danke.
Schmieso, neuer heißer Scheiß, Telefonie.
So ist es. Sim on Mobile. Da kriegst du all net flat 8 GB Datenvolumen. Zahlst gerade mal, na, das geht schon bei 8,99 los und das alles ohne irgendeine Vertragsbindung, kannst du jeden Monat kündigen und du bist im Top-D-Netz. Mehr geht nicht.
Und der Werbestar, du, der Werbestar, das ist so ein Waschbär, den haben sie in eine Ruhrpott-Kutte gesteckt und ist der Popstar jetzt bei denen. Simon heißt der Typ. Ich habe die Schnauze so voll von allem, ich kann es dir nicht sagen. Es geht mir alles auf den Sack.
Ja, wir machen jetzt hier wieder ein bisschen Therapie und in 90 Minuten bist du wieder besser.
Ah, kriegt dich das nicht?
West Ham gegen Liverpool
habe ich gestern gemacht. Ja, kommen wir später kurz. 30 Sekunden machen wir heute Premier League. Es gibt andere Dinge zu besprechen.
Ja, natürlich macht gerade einiges weniger Spaß als sonst. Aber ehrlich gesagt, also ich muss wirklich sagen, ich kann meinem Job nachgehen, habe damit eine Abwechslung. Ich weiß, das fällt bei dir ja für den Moment flach, aber bald hast du das mit Ninja auch wieder. Da bin ich sehr dankbar drum. Ich kann raus und spazieren gehen und ganz ehrlich, ich bin froh, wenn wir noch ein bisschen durchhalten und nicht wieder zu früh aufhören.
Aber pass auf, Moment, das ist ja schon wieder eine unzulässige Schlussfolgerung. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich gehe übrigens genau ins Gegenteil und dann ist auch mit Corona für heute Schluss. Ich verstehe nicht, warum wir alle miteinander nicht in der Lage waren, im November spätestens der Kanzlerin und ihren Ideen zu folgen und zu sagen, drei, vier Wochen alles dicht. Dann übrigens hätte es auch einen Aufschrei gegeben, wie es ja bei allem einen Aufschrei gibt. Und diese ganzen Volltrottel in Talkshows sollten einfach sich alle mal eine Auszeit nehmen und nicht heute so und morgen so. Ja, das geht mir echt auf den Sack. Und einfach alle gemeinsam, das hätte wehgetan, das würde für viele Leute ganz große Probleme bedeuten. Aber es wäre ein klarer Schnitt gewesen und es hätte viel eher etwas bewegt. Und zwar übrigens auch kein Fußball mehr, übrigens auch kein Unterhaltungsfernsehen mehr. Rums runter, alle miteinander solidarisch. So, aber dieses so fühlt sich das für mich mittlerweile an wie so ein schleichender Tod, weißt du? Das heißt ja nicht, dass ich sage, lass uns machen, als gäbe es kein Corona. Das weißt du ganz genau, ganz im Gegenteil. Aber mir geht das echt auf die Eier, ja. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, jeder weiß alles besser. Und jeder kennt den schlauen Weg, den gibt's nicht in einer Pandemie. Aber wenn, das zeigen ja so Inselstaaten, das zeigen Kontinente, dann geht's eben
Australien.
Nur rums ja. Runter. So, und ich glaube, dann stünden wir besser da. Dann wäre es immer noch eine Pandemie, dann wäre das Virus immer noch nicht weg. Aber wir würden sicherlich von anderen Zahlen und von weniger heftigen Schicksalen sprechen. So, das musste ich jetzt einmal loswerden, weil es mich echt extremst beschäftigt. Weil ich, gestern habe ich wieder... Weißt du, wenn du dir das anguckst hier, Will, Illner, Lanz.
Moment, aber wir wollten doch nicht zu lange. Du hast ja recht.
Heute so, morgen so. Und was passiert? Die Leute flüchten ins Internet und orientieren sich bei irgendwelchen Vollhonks, die, weiß ich nicht, was, Baumologie, sich der Baumologie widmen.
Moment, meinst du jetzt unseren Podcast hier?
Nein, gucken Bäume ja an Internet. Und sagen, es ist alles, ach komm, hör auf. So,
weißt du, was der Vorteil von so einem Podcast ist?
Den kann man jederzeit und immer hören. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja der Unterschied zu diesem.
Ich wollte nur checken, ob deine Grundmechanismen noch funktionieren.
Ja.
Nicht, dass du jetzt irgendwie einen leichten Schlaganfall gibt's
erlitten eigentlich, hast. Gibt es eigentlich Clubhouse hier noch? Gibt's das noch? Das war eine Woche überall der Mega-Hype, jetzt ist weg.
Da hast du Lisa ja schön für weggeschrubbt in eurem gemeinsamen Podcast, dass sie da auch mitmachen.
Ja, hat sie übrigens alles wieder weg, raus.
Ja, ich habe es auch auf meinem iPad installiert, aber ich war, glaube ich, dreimal drin und ja, ich weiß.
Komm, lass wir das lassen und den Herrn Köppen den Einstieg machen. Der macht übrigens ein neues Intro. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Er macht uns ein neues Intro. Ich habe gesagt, es muss zweierlei rauskommen. Zum einen, dass du der kleine Unsportliche bist und ich die Ikone. Das muss irgendwie im Intro rauskommen.
Also ich wollte gerade jetzt, passt, naja, egal. Also weißt du, ich brauche Clubhouse nicht, weil ich kann mit meinem größten Idol ja jeden Montag hier im Podcast sprechen.
Nein, jetzt deswegen. Hör auf. Komm, ich habe mir echt vorgenommen, dass wir hier ein ganz seriöser Podcast sind in dieser Folge 52.
Moment, wann hast du dir das vorgenommen?
Gerade. Herr Köppen, bitte.
Also.
Sexy. So richtig. Heiß.
Hey du.
Lauschangriff. Sexy, endlich heiß, was mit Sport, Lauschangriff.
So, das war nicht zum letzten Mal dieses Intro von Jan, aber er ist zugange, er hat ja auch nichts zu tun zu Hause. Er wird uns ein neues Intro produzieren. Vielleicht mit irgendeinem Gegröle von dir oder so, oder Gequieke, keine Ahnung. Nein, keine Sorge, Spieso, guck mich nicht so an. Unsere Lauscher können das eh nicht sehen, wie du gerade guckst. Es ist nichts geplant, wo du irgendwie brüskiert wirst. Du bist der David Alaba von Sky. Du bist die Zukunft.
Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass sie irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen, es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den 3-Kugel-Trimmer, das ist der 3.0 Plus, es gibt den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich, könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code Lauschangriff20 benutzt. Also Lauschangriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen. Komm, dann lass doch gleich über das Thema Geld sprechen, um einen einfachen Einstieg. Da hast du wahrscheinlich auch
Messi
mitbekommen. Erfolgsbedingt, er wird wohl nur 92% davon bekommen, habe ich gelesen. Aber Lionel Messi hat in den letzten, was sind es, 5 Jahren, glaube ich?
Seit 2017, 4 Jahre.
Die stattliche Summe von 555 Millionen Euro vertraglich zugesichert bekommen, wenn alle Erfolgsboni eintreten, aber er bekommt wohl über 90% davon. Nur kurz, damit du das, ich weiß nicht, ob du so eine Zahl, damit du es auch verstehst, Buschi. Das sind in der Grundausstattung, ich habe es ausgerechnet,
ein LKW vor der Tür.
Porsche Taycan.
Nein, das ist ein LKW.
Nur damit auch, damit du auch ungefähr weißt, in welche, wenn du die Turbo-Variante fahren willst, so wie du das natürlich machst, kriegst du nur 3600 Porsche Taycan.
Ja, oder eine Ladung, die hier regelmäßig vorfällt. Nein, pass auf, das ist natürlich, dagegen ist ja Mahomes von den Kansas City Chiefs aus der NFL
genau
unterbezahlt.
Das dachte ich mir auch. Der kriegt das auf 12 Jahre und da reden wir über in 12 Jahren, wer weiß, was dann, also inflationsbereinigt ist das ja alles ein bisschen weniger, wer weiß, was der bis dahin für Spiele entschieden hat und keine Ahnung, tut Messi ja auch, aber es ist schon...
Ja. Das ist zum Beispiel...
Es ist ja wirklich, es ist ja nochmal eine andere Größenordnung als... Die größte Größenordnung, die man sich so vorstellen konnte. Ja. Und man hat ja schon immer gemunkelt, dass der wahrscheinlich 100 Millionen brutto, also gute 50 netto verdient. Und es ist noch mal mehr. Es sind 140 und 70 scheinbar. Ja.
Also jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das war, als dein neuer Sky-Vertrag geleakt wurde, ich das gelesen habe. Da habe ich, das war für mich
der
auch...
Der ist noch nicht mal unterschrieben. Was genau soll da geleakt sein?
So, pass auf.
Moment, wer ist jetzt, musst du mir einmal helfen. Die Bayern sind ja Sky, nehme ich jetzt mal an. Wer ist denn, also ich bin David Alaba, wer ist denn eigentlich Real Madrid? Mit wem müsste ich denn jetzt mal in Gespräche gehen?
Gibt's, glaube ich, im Markt nicht mehr. Im Markt gibt's nur noch Barfuß Bethlehem. Weil der Markt für Sportjournalisten ist rein finanziell, glaube ich, echt schwierig, perspektivisch. Das wird nicht ganz so einfach, weil einfach weniger...
Gut, dass du dir die LKW-Ladung inzwischen aus dem Unterhaltungsfernsehen holst.
So, über mich reden wir hier gar nicht. Ich bin die Vergangenheit. Du bist die Zukunft. nee, pass auf, mit Messi, um wieder ernsthaft zu werden. Ich gehöre ja überhaupt nicht zu den Leuten, die irgendjemandem etwas neiden. Wenn man aber weiß, dass der FC Barcelona mit 1,1 Milliarden verschuldet ist, und hört diese beiden Meldungen parallel, dann A, wundert man sich nicht mehr wirklich und B, aber erst recht. Man wundert sich nicht, dass sie verschuldet sind, ob dieses Vertrags für einen der besten Fußballer aller Zeiten, keine Frage. Aber ich kapiere nicht, wie das auch im System in La Liga zum Beispiel funktioniert, dass sowas einfach fortlaufend immer weitergehen kann, immer weiter. Die können Spieler holen, klar gibt's da mal kurzzeitig Einschränkungen, die können Spieler holen, die können den Messi sonst wie bezahlen und jetzt kommt die Meldung raus mit 1,1 Milliarden verschuldet. Das kapiere ich nicht.
1,2 habe ich gelesen, aber ist ja auch egal. Wir sind ja schon in Größenordnungen, wo es auch wurscht ist. Und genau das denke ich mir auch, ne? Und das soll jetzt nicht heißen, also der ist der Beste der Welt. Von mir aus, für andere ist es Cristiano Ronaldo. Der wird wahrscheinlich ähnliche Kohle verdienen, aber mutmaßlich dann doch nicht ganz so hoch. Aber das finde ich eben auch. Bisher konnte man ja immer sagen, ja, natürlich ist das alles unerhört. Über die Diskussion müssen wir ja gar nicht mehr reden. Welcher Mensch sollte so eine Summe verdienen? Eigentlich niemand. Vor allem, wenn man am Ende Arbeitnehmer ist und noch nicht mal Verantwortung für andere. Also wenn man Arbeitgeber ist und einen riesen Konzern führt, kann man vielleicht nochmal reden, weil man so viel Verantwortung für andere Menschen hat. Der muss ja im Prinzip wirklich mal nur auf sich und seine Familie gucken, wie das jeder muss. Aber ich finde auch der Punkt, und sie haben übrigens auch für andere Verträge und Ablösen genauso viel Kohle im gleichen Zeitraum, wenn nicht sogar noch mehr rausgehauen. Aber der Punkt ist, man kann es doch immer irgendwie noch rechtfertigen, wenn man sagt, ja, aber guck mal, was der Barca einbringt und guck mal, was das System. Ja, das ist für mich bis zu dem Moment okay, wo man wie zum Beispiel bei den Bayern sagt, ja, aber Leute, die schreiben ja immer noch schwarze Zahlen, die machen sogar Gewinn, die zahlen an den Staat ihre Steuern und bringen so auch die Wirtschaft und so weiter voran. Aber ich weiß nicht, das klingt ja alles, als würde es einfach nur implodieren. Und er ist nun mal mit Abstand der teuerste Posten als Einzelperson. Deswegen muss man da mal anfangen. Ja, und wenn man dann, ich weiß nicht, wie der Schuldenstand vor vielen Jahren war, aber dass offensichtlich die Überschuldung vom FC Barcelona genau jetzt in den letzten Jahren, wo zum Beispiel ein Messi so krass bezahlt wurde, Überhand genommen hat, das ist ja einsehbar. Die war noch lang nicht so krass vor 10 Jahren.
Ja, ich glaube, dass das generell im Profisport Es befremdet natürlich ganz besonders in diesen Zeiten. Das ist einfach so. Ja. Nun haben wir aber auch schon drüber geredet, dass das, es geht keinem Friseur, keinem Ladeninhaber, keinem Gastronomen besser, wenn Messi schlechter verdient. Das muss man immer dazu sagen, damit die Diskussion nicht in die falsche Richtung läuft. Aber es ist natürlich schon so, dass man einfach als normaler Mensch das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Das sind ja Summen, du hast gesagt, 555 Millionen seit Anfang 2017. Das ist einfach drüber. Das ist vor allem dann drüber, wenn man das Geld eigentlich gar nicht hat. Das kann kein Mensch nachvollziehen. Und übrigens, wir haben diese Diskussion jetzt nicht nur bei Barcelona und bei Messi. Wir haben das auch in der Fußball-Bundesliga. Warum sind da einige Clubs so schnell, so nah an der Insolvenz, am K.O.? Ja, warum? Weil vielleicht doch die Kosten, was das Personal betrifft, bei dem einen oder anderen auch übrigens nichts mit der erbrachten Leistung zu tun haben. Man muss sich dieser Diskussion stellen. Und dann wird's halt echt krude. Aber nicht nur im Fußball und nicht nur in der Bundesliga. Für mich sind auch diese immensen und abstrusen Summen im amerikanischen Sport nicht zu rechtfertigen. Klar, da gibt's dann die Owner, die Besitzer, die Kohle ohne Ende haben.
Ich finde eben, das ist, also du hast völlig recht, die Summen bleiben überall gleich absurd. Ich finde, das ist nochmal der Unterschied. Im US-Sport reden wir von, in der Regel, es gibt ja Ausnahmefälle wie die Green Bay Packers, aber in der Regel reden wir davon, dass ein Milliardär ein Unternehmen, einen Club besitzt und der verhandelt mit Millionären, wie viel sie vom Kuchen abkriegen. Das ist halt wirklich nochmal was anderes, weil das müssen die sich, das ist ja auch eine geschlossene Blase in dem Sinn, da gibt es keinen Aufstieg, Abstieg und so weiter, das müssen die so ein bisschen unter sich ausklamüsern. Und ob jetzt, keine Ahnung, Jerry Jones dann 10 Millionen weniger bei seinen 13 Milliarden
Besitzer
hat, weil
Dallas Cowboys, das muss,
genau,
kannst
zum
du nicht
Beispiel,
voraussetzen,
weil er, ja. Weil er Dak, gut, weil er Dak Prescott bezahlt, über den haben wir ja geredet, der sich so schwer verletzt hat. Das ist für mich schon nochmal was anderes, als wenn, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt bei Barcelona nicht so ein greifbares Beispiel, aber bei Real Madrid reden wir ja von ähnlichen Gehältern. Aber da ist es dann so, dass irgendwann mal das spanische Königshaus für zig Millionen das Trainingsgelände kauft und solche Geschichten. Und das ist doch, das ist ja im Endeffekt dann schon Geld, was eigentlich dem Volk zusteht. Und da hört es dann halt für mich auf. Deswegen, ich weiß nicht, mit dem amerikanischen System und seinen Auswirkungen
kann man sich vergleichen.
Kann ich irgendwie, kann ich eher noch leben, nee. Weil da ist, wenn das überhand nimmt und die sich verschulden, ist das Problem eines einzelnen Milliardärs. Hm. So, aber das Problem vom FC Barcelona, das landet auf allen Schultern und gemolken wird ja zum Beispiel dann auch irgendwann der Fan, der irgendein Retro drittes Jersey für das Charles Puyol posiert für 80 Euro kaufen soll, wovon er sich wahrscheinlich genau eins im Jahr leisten kann. Aber er liebt halt seinen Club so sehr und das ist halt irgendwie alles.
Ja, das Verrückte ist ja, Schmizo, dass die ganz bekloppten und der Sport braucht sie, die ganz bekloppten Fans, ich meine das positiv an dieser Stelle, die sagen übrigens noch, ja Mensch, zahlt ihm mehr, zahlt dem Messi mehr, das ist ja das Verrückte, ja, dass sie sagen, weil diese, da sind wir bei einem wichtigen Punkt, diese Jungs sind eben so outstanding, dass ganz viele, wirklich auch der Fußballromantiker, noch sagen, ja, ey, aber es ist Lionel Messi, zahlt ihm das. Das ist ja das Verrückte an der Geschichte, ne, dass diese extreme Liebe dann doch da ist. Oder sagt das mal einem Tifosi, ja, wir können den Ronaldo nicht mehr bezahlen, dann wird der sagen, zahlt ihm alles, was ihr habt. Ja, das ist so. Aber generell bei vielen Leuten, die eben nicht so fanatisch und verrückt sind, führt das zu einer Entfremdung. Das ist einfach so. Und da sehe ich ein großes Problem. Ich sehe das Problem sogar auch, wenn da mal näher hingeguckt wird, auch im US-Sport, ehrlich gesagt. Weil klar, du schadest damit niemandem, aber das ist nochmal, wenn der Sport, natürlich ist das Entertainment, Unterhaltung, alles gut, aber wenn der so extrem weit weggeht und wenn es übrigens, und jetzt kommen wir zum Punkt, Schmizo, es sind dann eben ja nicht nur die mega super duper Stars, ja, wie jetzt Messi und Ronaldo im Fußball, wie ein Patrick Mahomes im American Football, wie ein Steph Curry im Basketball. Nein, es ist ein Luke K. Kennard, den Namen hat kein Basketballfan in Deutschland je gehört, der 40 Millionen im Jahr verdient. Wo du sagst, was? Wie geht denn das? Und das sind ja, so aber Sachen.
Sag mal wirklich, ja? ich habe den wirklich, ich habe ihn gerade hier auf der Pfanne. Wer ist
Lou, ich
das?
Ich glaube, ich will jetzt keinen Unsinn erzählen. Liebe NBA-Fans, korrigiert mich, ist ja nicht bei den Clippers und hat irgendwie einen 40-Millionen-Deal bekommen oder so für, pro Jahr. Also abstrus. Abstrus.
Wie heißt er nochmal?
Luke Kennard. Luke Kennard. K-E-N-N-A-R-D. Luke Kennard. Das ist Wahnsinn. Da habe ich gelesen und habe gedacht, nein, das könnt ihr doch nicht tun. Ja? Oder Rudy Gobert, über 200 Millionen. Ja? Der bestbezahlte Center aller Zeiten.
Ja, ja, Kennard, 36 Millionen. So. Okay, den Namen kann ich in der Tat.
Clippers, also ist richtig?
Hängt
Clippers?
Das nicht hin. Ich habe ja schon gesagt, Clippers? So sehr bin ich nie. Aber das ist natürlich wirklich. So. Ja, gut, Rudy Gobert ist schon wieder, das ist natürlich auch mit der beste Defensivspieler der Liga, aber.
Ja, aber der schmeißt Steine, der schmeißt Freiwürfe wie du. Das geht, das ist alles.
Gut.
Obwohl, das hat Shaq auch getan, übrigens. War jetzt ein Scheißvergleich.
Ja, ja, richtig. Shaqs legendäre, ich glaube, sie war über die Karriere so bei 50%.
Hacke Shaq hat, nur deshalb hat Shaq es Shaq gegeben. Also, nein, ich will nur sagen, das ufert aus, glaube ich.
Ja.
Das ist wie mit deinem Gehalt. Irgendwann werden die normalen Menschen.
Ja, du bist wirklich so ein.
Smiso, das versteht, bevor du wieder kreideweiß anläufst, ja, das versteht hoffentlich jeder da draußen, dass Leute, du das verdient hast.
Leute, guckt euch mal bei Instagram, ja, @BushyBushmann, da könnt ihr einen Eindruck kriegen, wie groß sein Büro ist. Und dann könnt ihr mal googeln, was in München in einigermaßen ordentlicher Lage, Uptown, wo Bushi ja wohnt, was da so die Mieten kosten. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, was Frank Buschmann so zur freien Verfügung hat für ein Büro. Wofür brauchst du das eigentlich?
Naja,
außer zum Protzen.
Um zu arbeiten und im Normalfall auch aufzunehmen und zu machen und
zu tun.
Du
wolltest doch eh langsam aufhören mit dem Arbeiten.
Ja, aber auch nur, weil du mich dahin gedrängt hast, weil du mich wegmobben wolltest.
Ja, genau. Deswegen habe ich versucht, mit diesem Podcast deine Liebe für den Sport wieder zu erwecken, um dich dann, also deine Argumentation, die ist wirklich dermaßen
schwierig. Wieso, wir schweifen aber total ab.
Ja, nur noch ein Wort vielleicht. Die Probleme von Lionel Messi oder das Problem des FC Barcelona ist natürlich nicht vorrangig dieser eine Mann. Mhm. Das ist auch eine völlig ungerechte Darstellung, sondern dass die. Und auch den meine ich nicht singulär, aber als ein Beispiel, allein mal 100 Millionen Ablöse und dann wahrscheinlich nochmal über 5 Jahre, keine Ahnung, 100 Millionen an Gehalt an einen wie Dembélé und so weiter. Da gibt's zig Beispiele. Das ist ein fettes Problem. Die Frage, die ich mir stelle, und so kommt's mir ein bisschen rüber, wenn, und das wissen Berater ja sicher schon seit Jahren, was wir jetzt über die Zeitung auch mal relativ schwarz auf weiß erfahren, die wissen ja alle in der Branche, was ein Messi verdient. Mhm. Und dann tut sich ein Berater von Griezmann, Dembélé und so weiter natürlich leichter zu sagen, ja, aber Leute, das ist doch ein Witz, wenn ihr dem Messi 140 Millionen Vorsteuern hinlegt, dann müsst ihr dem Griezmann, aber über unter 50 müssen wir gar nicht reden. Mhm. Sonst gehen wir nach England oder was weiß ich. So. Diese Zugpferde geben ja schon so ein bisschen die Richtung vor. Und deswegen glaube ich, das ist halt das größte Problem. Mhm. Ja, das vielleicht nur noch abschließend.
Ja,
ich glaube, wir machen weiter.
Also, ja, ich glaube tatsächlich, dass das irgendwann ist dann auch mal gut, finde ich tatsächlich. Und ich glaube, dass wir ja nur drüber diskutieren, weil eben diese Meldungen relativ zeitgleich kamen. Ne? Auf der einen Seite 1,1, 1,2 oder 1,3 Milliarden Verschuldung und dann 555 Millionen in den letzten 4 Jahren für Lionel Messi. Das passt nicht zusammen. Also wenn man ein bisschen neutral oder sachlich an die Sache rangeht. Und das ist einfach das Ding. Und nochmal, du kannst das übertragen. Du siehst ja jetzt in der Fußball-Bundesliga, weißt du, wenn wir darüber reden, es muss jetzt gespart werden, dann würden wir uns alle immer noch wundern, was ein durchschnittlicher Bundesliga-Profi verdient. Ne? Also ist ja alles nicht nah am Existenzminimum. Wie mein Honorar, wenn ich denn mal arbeiten kann und darf, auch. Also damit wir das nicht hier irgendwie mit zweierlei Maß bewerten. Aber es ist halt schon das, diese Summen, diese Dimensionen sind einfach abstrus, muss ich echt sagen.
Ja.
Ja, was haben wir noch am Fußball? Jetzt sind wir beim Fußball.
Ja, ich habe.
Mach ruhig.
Also ich, Ich habe ja Schalke gemacht in der Konferenz gegen Werder Bremen und es war eine tolle erste Halbzeit von Schalke. Es war aber auch eine extrem schlechte von Werder Bremen. Haben wir auch alle so eingeräumt, dass da weniger eigentlich gar nicht ging. Und am Ende nimmst du als Schalke halt sehr glücklich noch einen Punkt mit. Gegen eine der wenigen Mannschaften, die du demnächst triffst, die überhaupt noch ungefähr in deiner Tabellenregion sind. Und ja, es kann immer Überraschungen geben, aber ich weiß nicht, ob Schalke jetzt ausgerechnet gegen Leipzig zum Beispiel dann mal auf einmal den Überraschungserfolg schafft. Hat es alles schon gegeben in der Saison? Ich glaube es irgendwie nicht. Und es war für mich mal wieder, wenn sie das 2-1, das hat er wegen Abseits nicht gezählt, noch kassiert hätten, dann hätte ich bei Schalke ehrlich gesagt schon endgültig den Deckel drauf gemacht. Und so, für mich taugt das immer noch nicht. Jetzt sind seit dem einen Sieg, den sie mal gefeiert haben, glaube ich, schon wieder 4 Spiele, wo sie wieder nicht gewonnen haben. Und die brauchen eine Raketenserie, gerade jetzt, wo Köln gewonnen hat, um da mal rauszukommen. Kurz gesagt, Werder zum Beispiel wird eine ruhige Saison verleben, da bin ich mir nach wie vor sicher, weil die zum Beispiel wirklich in der Lage sind, sich aus einem richtigen Kacktag noch rauszusteigern und so eine zweite Hälfte zu spielen. Und bei Schalke, ich finde da einfach keine Argumente mehr. Also keine Ahnung. Wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass der 37-jährige Klaas-Jan Hüntela jetzt nochmal 13 Hütten in der Rückrunde macht? Und sowas Ähnliches bräuchten sie. Dafür fehlt mir der Glaube.
Ja, also die auch wenn ich mir jetzt Feinde mache bei den Schalke-Anhängern, das ist sehr schöne Nostalgie, aber die Verpflichtung von Klaas-Jan Hüntela, okay, wahrscheinlich spielt er für ganz kleines Geld, alles in Ordnung, aber das ist natürlich nicht die Verpflichtung, die im Normalfall, wahrscheinlich macht er jetzt am Wochenende 3 Buden, aber die ihnen im Normalfall wirklich ganz weit hilft, um die Klasse zu halten. Ich denke, da geht schon eher, ist es vernünftig, in die Richtung zu gehen. Sie haben jetzt Vertrag bis 2023, Matthew Hoppe angeboten, ich weiß nicht, ob der schon unterschrieben ist, gilt für erste und zweite Liga. Das muss schon, also da muss man realistisch sein, das muss das Denken auf Schalke sein. Mir tut das in der Seele weh, weil ich nach wie vor dabei bleibe. Solche Clubs wie Königsblau gehören für mich als Nostalgiker und etwas älteren Menschen schlicht und ergreifend in die Fußball-Bundesliga. Wenn sie aber so viel dafür tun, nicht mehr dazu zu gehören, haben sie es am Ende auch verdient, wenn sie runtergehen. Fertig, Ende, aus.
Ja, also ich finde die anderen Transfers übrigens, Kolasinac, so hat er sich jetzt übrigens auf der Schalke Homepage genannt, es ist ja eine große Diskussion um seinen Namen, und William, fand ich sonst gute Transfers. Das ist so vielleicht der einzige Hoffnungsschimmer, aber ja, es ist, es ist echt traurig.
Wenn du da gelandet bist, dass dir diese Wintertransfers den Arsch retten müssen, dann ist schwierig, meiner Meinung nach, weil dann hast du vorher sehr viel falsch gemacht. Kann passieren, geht aber selten gut, das dann mit solchen Hauruck-Aktionen noch zu drehen. Bin mal gespannt, wie das ist mit Sami Khedira bei Hertha BSC. Das scheint jetzt auch fix zu sein. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, weil ich auch sehr spannend. Weißt du, wie fit und wie gut der im Moment ist?
Nee, und vor allem, wenn ich so an seine Spielweise denke, ich finde davon, also kann ja auch sein, dass Dardai das jetzt total umstrukturiert. Er hat ja, glaube ich, mit Askasiba auf der 6 jetzt gespielt. Das letzte Spiel, was ich von Hertha kommentiert habe, da haben sie mit Stark, Guendouzi und Toussaint auf der oder auf den drei Mittelfeldpositionen im 4-3-3, glaube ich, damals gespielt. Ich finde ehrlich gesagt, also so die Stärken von Khedira und Toussaint liegen für mich in erster Linie schon relativ glatt beieinander, ähnliche Typen. Von Toussaint haben sie sich auch mehr erhofft. Ich weiß nicht, ob sie Stark wieder in die Innenverteidigung zurückziehen wollen, aber auch der ist ja eher Typ Abräumer, körperlich stark, also ist ja auch gelernt, eine Position weiter hinten. Und ich weiß nicht, das ist schon sehr viel Ähnlichkeit. Auf der anderen Seite, ich habe da gestern mit René Adler noch kurz drüber geredet, der meinte, bei denen ist ja auch viel im Kopf verkehrt, so ähnlich wie auf Schalke. Und da tut dir so einer, der mit der Brust eines Weltmeisters, der immer ein sehr gesundes Selbstverständnis und ein Vorangehen hatte, schon ganz gut. Das fand ich dann auch ganz, ganz interessant. Und was ich mir schon vorstellen könnte, dass der es endlich mal schafft, weil das ist für mich so ein klassisches Hertha-Problem im Mittelfeld. So Körperlichkeit, aber auch spielerisches Element so ein bisschen miteinander zu verbinden. Da war er in besten Zeiten halt schon sehr gut. Aber du hast völlig recht. Ich habe keine Ahnung.
Also was er nicht hat, was er
so
nicht
lang
hat,
raus bei Juve.
Was er nicht hat, ist Spielpraxis. Das ist schon genau. mal klar. Und das heißt, auf einen kurzen Zeitraum schwierig, dass er dir wirklich hilft, meiner Meinung nach, weil das dauert einfach, bis du wieder im Rhythmus bist. Ich hätte jetzt auch noch gesagt, es werden, und nicht, weil du das jetzt von René Adler erzählt hast, es werden die weichen Faktoren eine Rolle spielen. Da ist zum einen dieses sicherlich vorhandene Selbstbewusstsein, das er auch ausstrahlt, also nicht nur hat, sondern ausstrahlt. Darauf kann man setzen. Man kann so ein bisschen als Big City Club auf den in Anführungsstrichen Glamour-Faktor, wir holen einen Weltmeister, setzen. Aber das ist auch schon so ein bisschen, ja, das wirkt schon auch so ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Und zum Thema ist mir jetzt spontan eingefallen, wenn du dir so ein Mentalitätsmonster, so einen überzeugten und überzeugenden Mann holst, hey, was haben wir alle darüber gequatscht, als Borussia Dortmund Emre Can verpflichtet hat? Das ist der, der ihnen gefehlt hat, der geht vorweg, Drecksau-Mentalität, der scheißt die zusammen. Was ist denn besser geworden bei Borussia Dortmund? Das geht jetzt nicht nur persönlich gegen Emre Can, aber du siehst, das funktioniert eben nicht immer so einfach mit unseren Floskeln. Ne? Wir brauchen Drecksau-Mentalität. Ja.
Wobei, ja, hast du recht. Wobei ich finde schon, dass der einiges verbessert hat.
Ja, aber sie gewinnen dadurch die Spiele auch nicht zwangsläufig.
Ja, ja, nicht, dass es auf die Mannschaft komplett abstrahlt, sondern eher, dass er dieses Element für sich selber mitbringt. Das Gefühl hatte ich schon. Bin halt jetzt gespannt. Es hat sich ja so ein bisschen am Samstag abgezeichnet, dass sie gegen Augsburg wirklich wieder vor allem über Pressing ran wollten an den Gegner, was ja vor allem unter Klopp eingeführt wurde und die beste Zeit eingeläutet hat und auch unter Tuchel so das markanteste Mittel war. Das ist unter Favre, der es kontrolliert, schön, gut positioniert und so mag, ja, ein bisschen verloren gegangen. Ich bin gespannt, ob Terzic das wieder reaktivieren kann. Und ich glaube, in so einer Grundausrichtung, da kann einer wie Can dann auch noch schon mal stärker wirken. Aber du hast recht, man kann's, und das ist das, was ich meine, also man kann's nicht einfach dazu kaufen, sondern man muss es dann schon auch sportlich vom Trainer aus vorgeben und in die Mannschaft reinbringen. Man kann nicht sagen, uns fehlt das eine, jetzt kaufen wir den, dann ist das da. Sondern dann musst du schon auch an deiner Ausrichtung und das, was du den Spielern vorgibst. Man darf ja auch nicht überfrachten. Jeder würde am liebsten überragend in Ballbesitz, torgefährlich, hinten kompakt und Pressing spielen. Aber das geht nicht alles. Also es geht rein taktisch nicht alles zusammen. Das eine schließt das andere immer so ein bisschen aus. Und du musst ja auch überlegen, was du deinen Spielern mitgibst. Weil dieses Überfrachten, die Allerbesten der Welt können das, aber deswegen spielen die halt auch tendenziell nur in den Top 5 Vereinen. Den anderen musst du so ein bisschen vorgeben, wo es hingehen soll.
Ja, ich bin da sehr gespannt, um nochmal kurz zur Hertha zu kommen, wo das hingeht. Ich glaube, die müssen verdammt aufpassen, dass es am Ende nicht der Relegationsplatz ist. Ich glaube, also sie haben Glück, dass Bielefeld... Das
ist für viele eine Gefahr.
Ja, aber ich glaube, am Ende wird es sich entscheiden zwischen Bielefeld, Köln und der Hertha. Ich glaube... Ich habe ja gedacht, der SC Freiburg steht vor einer schwierigen Saison. Haben ja jetzt auch deutlich verloren in Wolfsburg. Aber die haben schon so einen Vorsprung und die sind auch zu gut. So schnell kann man innerhalb von Wochen seine Meinung ändern. Aber ich glaube, es wird sich tatsächlich da unten zwischen den dreien entscheiden. Bielefeld, den ich so mega gönnen würde, weil das für die einfach ganz besonders scheiße ist mit Corona. Was wäre da alle zwei Wochen auf der Alm los gewesen? Endlich wieder Fußball-Bundesliga und dann haben die eine Corona-Saison. Also denen würde ich es, wenn ich mich entscheiden müsste, von denen, die da unten drin hängen, am meisten gönnen, dass sie mit Relegation etc. nichts zu tun haben. Wobei die übrigens vor der Saison unterschrieben hätten, ja, wenn ihr uns den Relegationsplatz garantiert, dann nehmen wir den. Dass Mainz und Schalke so eine Hühnerfuß-Saison spielen, konnte ja keiner in der Form ahnen.
Ja. Obwohl sich's in der letzten Rückrunde bei Schalke angedeutet hat, ist es echt, man hat immer gedacht, es kommt dann irgendwie doch nochmal anders.
Ja.
Wenn wir nach oben gucken, ich weiß nicht, jetzt wo endlich mal ein Verfolger der Bayern, und zwar so ein bisschen der einzig Verbliebene mit Leipzig, immerhin mal gewonnen hat, Darf man noch hoffen oder
nein,
machen wir oben rum?
Nein, das, die Diskussion lehne ich übrigens auch ab. Da werde ich jetzt bei jedes Mal, wenn du damit anfängst, werde ich dir einen verbalen Arschtritt verpassen. Das lehne ich ab in der Hoffnung, dass wenn ich sowas so rigoros sage, das Gegenteil eintritt. Nein, Schmizo, hey Schmizo, es ist einfach, da fehlt die Stabilität bei allen anderen. Da lass uns lieber darüber reden, wie schön das für einen Club wie Eintracht Frankfurt ist, die jetzt richtig aufspielen, die Vierter sind, Wolfsburg sicherlich eher, jetzt auch noch Ärger mit VW einholen, aber eher so eine komische graue Maus. Liebe Grüße an Jörg Schmadtke, der einen riesen Job in Wolfsburg macht. Aber die als Dritter, Eintracht Frankfurt als Vierter. Aber pass auf, am Ende zeigt
ich
das.
Ich finde aber, ja? Also du hast recht, so vom Club her, da braucht man sich nichts vorlügen, reißt Wolfsburg natürlich keinen um, der jetzt nicht unmittelbar aus der Region kommt und irgendwie so mit dem Club verbunden ist. Aber was ich cool finde, ist, dass die schon echt geile Kicker angehäuft haben.
Ja, aber darüber habe ich ja nicht gesprochen, du Trutnase. Das meinte ich ja nicht. Du weißt doch genau, was ich meine. Ja,
aber das kann man doch mal positiv erwähnen, finde ich.
Das habe ich doch gerade gesagt. Wenn ich doch auch sage, dass Schmadtke einen riesen Job macht, dann ist der doch maßgeblich für die Kaderplanung verantwortlich, du Rumpelstilzchen. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, dann sage ich ihm, dann mach diesen Podcast doch alleine.
Guck mal, und in dem Moment, wo du wieder rumpestest, hat's kurz gehakt. Ich hab's nicht verstanden. Das ist vielleicht auch gut so.
Ich habe gesagt, dann mach deinen Podcast doch alleine.
Niemals. Ich liebe diese Auseinandersetzung mit dir, weil du hast ja völlig recht. Ich bin wirklich manchmal ein bisschen mopperig, weil das einfach nicht meinem Verständnis von Leben entspricht, was ich jetzt hier seit Monaten und gerade ja extrem in den letzten Tagen und Wochen durchziehen muss, wegen Selbstisolation und hast du nicht gesehen.
Aber siehst du, deswegen wollte ich doch mal über die
schönen Dinge sprechen. Du bist mein Therapeut. Ja, pass auf, jetzt lass mich aber kurz das einmal, du hast so viel geredet schon. Jetzt lass mich einmal kurz das mit, doch das stimmt wirklich. jetzt lass mich das hier zu Wolfsburg und Frankfurt zu Ende bringen. Also erstmal finde ich das total geil. Wolfsburg ja von Anfang an, die hatte man ja gar nicht auf dem Radar, wie lange die auch am Anfang ungeschlagen waren. Die sind jetzt im Moment Dritter. Frankfurt unter Adi Hütter, wo man schon gedacht hat, oh, rutschen die eventuell sogar unten rein und dann diese Serie jetzt. Und die machen beide auch, wie sie Fußball spielen. Da bin ich beide, die machen richtig Spaß. Am Ende, Schmizo, ist es aber für mich nichts anderes als ein Beleg für die Schwäche der von uns vermuteten echten Bayern-Verfolger, die da heißen Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und mit Abstrichen vielleicht auch Borussia Mönchengladbach. Die haben einfach gar keine Konstanz. Und deshalb können sie die Bayern nur noch mit dem Fernglas sehen.
Ja, kriegst du wieder einen netten Brief von Uli
Hoeneß. Vom Degernsee.
Dann hast du wieder. Schön. Ey,
ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf, ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage, komplett Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein.
Und jetzt kommst du. Nimmst
da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade, also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin, das ist Lisa ja wichtig. Also Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank Newcaf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Ja. Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack.
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
auch. Und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er
die Hydration-Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen. Das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt den Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so. Und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Nein, hast du völlig recht. Wobei ich wirklich sagen muss, wen ich da so ein bisschen rausnehmen würde wegen dieser krassen Abgänge, ist echt Leverkusen. Also ich finde die, bei denen finde ich es legitim, Volland, Havertz weg. Ich finde okay, dass die jetzt mal ihr Tief haben und dass das ein bisschen dauert. Wäre natürlich auch schön, wenn die sich irgendwann mal wieder so anstellen, dass man nicht mehr mit Vizekusen sich dafür abfeiert, sondern es irgendwann mal wieder wirklich so, wie es vor 20 Jahren mal war, den Bayern wirklich schwer macht. Aber das, bei denen finde ich das okay. Und bei Gladbach geht's, ja, ich weiß, für die habe ich so eine Grundsympathie.
Ja, das geht ja fast jedem Fußballfan so. Das hat übrigens ganz extrem mit der Historie zu tun, die du wieder gar nicht kennst. Aber du hast vielleicht mal drüber gelesen. Das hat mit Max Eberl als Persönlichkeit zu tun. Als
Wirklich, willst du mich für meine späte Geburt jetzt wirklich... Das ist jetzt dein neuer Vorwurf, dass ich in den 70er Jahren nicht vorm Fernseher saß, als Gladbach seine großen
Zeiten. Nein, es war kein Vorwurf.
Auf dem Niveau sind wir angekommen.
Schmizo, überhaupt kein Vorwurf. Was ist denn so? Was ist denn mit dir los?
Du musst jetzt auch mal zurückmoppern.
Es war kein Vorwurf, sondern ich nehme dich in Schutz, das kannst du nicht wissen. Du tust mir dafür ja leid, aber du kannst nichts dazu. Du hast ja viele schöne Dinge gar nicht erleben können. Ja? Das ist ja so. Nein, das mache ich doch nicht böse. Ich bin froh, dass ich es erleben durfte, aber...
Ja.
Nein, jetzt hast du mich... Nein, für Borussia Mönchengladbach hegt fast jeder Fußballfan, wenn er nicht Kölner ist, irgendwie eine Grundsympathie. Das ist, glaube ich, einfach so. Und das haben sie sich auch über viele Jahrzehnte erarbeitet. Und Eberl hat das wieder, wie ich finde, so richtig aufleben lassen. Das weißt du, das geht ja über so vieles hinaus. Über das Fußballspielen und dass die unter Rose jetzt auch, weißt du, man denkt ja im Moment auch, vor allem international, was sie da in dieser schwierigen Gruppe abgeliefert haben. Und die sind ja auch noch dran oben in der Bundesliga. Für mich ist Borussia Mönchengladbach viel mehr. Das ist ein Rainer Bonhoff, der da in aller Zurückhaltung als Vereinsikone mitwirkt. Das ist ein Eberl schon angesprochen. Das geht aber weiter. Wenn ich mir die ganzen okay, ich muss vorsichtig sein. Ich will ja vielleicht noch im Journalismus arbeiten. Aber weißt du, diese ganzen Leute in Clubs, die, weil sie ein kleines bisschen Macht haben, zum Beispiel, bekommt ihr das Interview oder bekommt ihr das Interview nicht? Die sind bei vielen Clubs und gerade bei etablierten Clubs denken sie ja, sie wären wichtiger als der Starspieler. Das ist ja eine Entwicklung, die ist krass zu beobachten. Und das ist bei Borussia Mönchengladbach auch ganz anders. Ich werde hier mal ein Lob los an Markus Aretz, den Medienverantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach. Es gibt sie noch, diese Menschen, mit denen man sich hinstellen kann, die, wenn sie einem die Aufstellung nicht sagen dürfen oder können, das nicht einfach so von oben herab und so, was willst du, Lackel von der Presse eigentlich, sondern sie sagen, ich weiß es wirklich nicht, du glaubst denen das, weil du sie als Menschen eben kennst und einschätzen kannst. Oder sie sagen, sei mir nicht böse, ich bin extra vergattert worden hier vom Trainer. Ich darf dir nichts sagen. Und dann kommt sogar manchmal noch, entschuldige Markus, dass ich es hier verrate, aber wenn du das so und so aufmalst, machst du nicht viel falsch. Und weil er übrigens auch weiß, man rennt nicht zum Gegner und sagt, übrigens, die Borussia spielt heute so. Ich schweife gerade ab, ist mir scheißegal.
Man muss natürlich auch sagen, dass der natürlich auch genau weiß, wie Buschi sich vorbereitet und dass Buschi einfach Hilfe braucht.
Jetzt aber jetzt. Weißt du, und pass auf, du hast es schon geschafft. Ich habe dich gelobt. Ich habe gesagt, du hast mein Grundinteresse am Sport wieder geweckt und ich sitze das sehr zum Leidwesen von den Kindern und Lisa, sitze ich das ganze Wochenende vor der Kiste und gucke nur Sport. So. Aber du hast es auch geschafft übrigens, dass ich Körbe voll Briefe. Nee, das kriegt man nicht mehr. Dass ich lauter Nachrichten im Internet.
Ja, sehr gut, gleich mit einer Lüge anzufangen. Nee, pass auf. Dann wird der Rest danach sehr glaubwürdig.
Die Leute halten mich für.
Du hast Postkarten bekommen.
Die Leute halten mich für einen verwöhnten Multimillionär. Das ist völliger Quatsch. Das habe ich mir alles erarbeitet. Das ist das Erste. So. So, nein, jetzt pass auf, das hast du geschürt, dann hast du geschürt, dass ich der Mensch bin, und das ist ja gefährlich, gerade in heutigen Zeiten, wo im Internet so viele schlaue Menschen unterwegs sind, ich würde mich nicht vorbereiten, das ist eine Unverschämtheit, aber das schürst du alles durch solche kleinen Nebensätze hier im Podcast, und das ist nicht gut, Schmizo, das tut mir nicht gut.
Ja, aber es ist doch schön, der Blick hinter die Kulissen, dass die Leute dich wirklich kennenlernen. Weißt du, die haben ja gar keine. Alle Fußballfans konnten es immer nur vermuten, aber ich kann ihnen Gewissheit geben.
Es ist, weißt du,
wie mit dem geleakten Vertrag von Messi.
Aber, weißt du, am Ende möchte ich doch nur von allen Sportfans respektiert und auch ein bisschen geliebt werden. Und das machst du alles.
Sagen wir ein bisschen respektiert und sehr geliebt.
Das machst du alles kaputt. Und wenn du wüsstest, wie viel ich mich in meinem Leben schon mit Sport beschäftigt habe und immer noch beschäftige, weil es nie aufhört, dann wüsstest du, wie weh mir das tut, wenn du, kleiner Rotzlöffel, immer diese Geschichten hier streust. Das ist echt gemein. Wenn ich so zu dir wäre.
Ja gut, aber da guckt sich einer ein Spiel an und weiß, ja, da hat der Buschmann wieder Quatsch erzählt. Der ist ja hervorragend vorbereitet.
Nee, das kann man mir tatsächlich nicht vorwerfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja, gut.
Ich krieg ja ausschließlich positives Feedback auf meine Kommentare. Alle finden es toll.
Ich bin im Moment wenig auf Twitter unterwegs, das hat Gründe. Aber ich habe den Öcher Steiß gegrüßt. Da ist der, ey, ohne Scheiß. Ich hab geschrieben, ich brauche eine Twitter-Pause. Beste Grüße an den Öcher Steiß. Da ist Twitter auf meinem Account explodiert. Was ist denn? Ja. Was steckt denn hin? Was sind denn das für Menschen, die dahinter? Also ich glaube, das sind alles eher so ein bisschen Netzschwurbler, also die in erster Linie ihr Leben im Netz bestreiten. Aber warum geht es dann so steil?
Ja gut. Guck dir mal die Frequenz, in der die Steißbeine bei Twitter rausfeuern an. Da liegt die Vermutung relativ nahe, dass die viel Zeit im Internet verbringen.
Aber das ist schon viel auch mit einem Augenzwinkern, denke ich mal, oder?
Ja, so lese ich das auch. Ich weiß nicht, wenn du die Leute hinter den Accounts kennenlernen willst.
Nein, möchte ich nicht. Oh. Alles gut.
Es gibt den Podcast Hinter dem User von Vitali Klitschko. Er hat mir geschrieben, ob ich da auch mal mitmachen
hinter
möchte.
Hinter dem User. Mir
das. Ja. Das ist geil, oder?
Ja.
Ich finde diese Fußballbubble, ich finde die einfach. Das ist so.
Wie heißt der?
Vitali Klitschko.
Die haben aber auch alle schwer einander Laterne. Aber pass auf,
aber
solange es nicht immer so klugscheißerisch und diffamierend und ich weiß nicht, brüskierend rüberkommt, ne, finde ich vollkommen
aber
okay.
Weißt du, was ich übrigens, du hast ja, ich weiß nicht an welcher Stelle, ich weiß, da ging es wahrscheinlich um die Bots. Du hast ja den geilen Satz gesagt, ja, das könnte daran liegen in deinem Instagram Live, ja, das könnte daran liegen, dass du den ganzen Tag auf diesen Pornoseiten unterwegs bist. Das hat einer rausgeklippt und drüber geschrieben, wenn meine Mutter mich fragt, warum ich eigentlich mein Zimmer kaum noch verlasse. Ich hab mich wieder mit dem,
aber warum picken die immer ausgerechnet mich raus?
Das ja, ist warum? Welcher Mensch, der weiß, dass sowas alles im Internet landen kann, setzt sich vor eine Kamera und sagt, ja, könnte daran liegen, dass ich die ganze Zeit auf Pornoseiten unterwegs bin.
Aber pass auf, Schmizo, das ist doch genau der Punkt. Also nochmal, dafür jetzt keinen Vorwurf, sollen sie Spaß mit haben. Aber das ist ja tatsächlich die Geschichte, warum ich ursprünglich Social Media gemacht habe, ja, weil ich das am Anfang
auf Pornoseiten.
Nein, jetzt hör doch mal zu. Weil ich das einfach so geil fand, dass man solche Sprüche als deutlich erkennbaren Spaß, dass man den auch machen konnte und das auch so verstanden wurde und dass die Leute dann auf dieser Welle mitgeschwommen sind und diesen Spaß mitgemacht haben. Immer mit einem Augenzwinkern und zwar deutlich erkennbar. Mein Gefühl ist, dass sich das so ein bisschen dreht, dass alles nur noch in eine Empörungskultur abstrahlt. Weil wenn du jetzt sowas postest, seid ihr sicher, 50 Leute schreiben drunter, naja, das war doch klar, der unbefriedigte alte Sack, der kloppt sich doch jeden Tag ein.
Es ist doch Kopfkino, was mag Schmerzen.
Nein, pass auf, das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann irgendwo im Netz hören.
Ach, ja, hoffe ich doch.
So, und das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Ich weiß auch, diesen Kampf kann man nicht gewinnen. Und solange es um solche Themen wie das jetzt hier geht, da kann ich auch drüber lachen. Wenn es um ernstere Themen geht, dann finde ich es halt manchmal schwierig, diese ganze Scheißempörung über jeden kleinen Furz. Ich glaube, da ist aber auch wirklich die einzige Chance. Entweder man ignoriert das oder man verabschiedet sich ganz von dem ganzen Quatsch. Sonst ist das Unsinn. So, wir schweifen ab. Noch was zur Fußball-Bundesliga?
Ja, kurz finde ich schon.
Ich krieg gerade die Vorschau-Mappen fürs DFB-Pokal-Achtelfinale. Da bin ich aber gar nicht im Einsatz.
Ich bin dabei. Ich mache Wolfsburg-Schalke.
Okay, gut. Das kommt aber später im Podcast. Was hast du noch?
Ja, ich finde, einmal müssen wir schon noch kurz meckern, weil wir das letztes Mal auch so ein bisschen vergessen haben als Thema. Ich glaube, wir hatten es beide so selbstverständlich auf der Liste, dass wir dann nicht drüber geredet haben. Das passiert manchmal, dass Breel Embolo eine Party feiert und dann in Krimi-Manier über irgendwelche Dächer flüchtet in Essen war.
Ist das erwiesen oder ist das nur die eine Seite? Das ist immer gefährlich.
Schmier. Nein, doch. Also das ist ja so ein
warte
bisschen
mal kurz,
das, was wirklich
mal kurz
traurig
weiter,
macht.
Ich muss kurz, warte.
Ja. Jetzt geht er weg. Ah, das ist ein schönes Bild. Ich hab jetzt freien Blick auf sein Schnapsregal, was hinter ihm steht, wo er aufgestanden ist. Ah, ich glaube, da sitzt er in der, wie soll man das beschreiben, in der Nähe seiner Küche. Und da sind hinter ihm unglaublich viele Schnapsflaschen. Egal. Also,
wieso, das nennt man übrigens Esszimmer.
Ja, ist das? Ja, gut. Ja. Also, er hat ja alles
also,
nur...
Also, das ist im linken Flügel, im Trakt.
Ja, der West Wing, genau. Mr. Donald.
So, was, ja, so Embolo, du sagst, das ist erwiesen, das habe ich gar nicht so verfolgt.
Ja, die Polizei hat doch einiges schon in den Ermittlungen quasi ist das rausgekommen, was inzwischen belegt ist. Und er hat ja alles tröpfchenweise immer nur zugegeben, wenn die Schlinge quasi so zugezogen wurde, dass er es nicht mehr leugnen konnte. Das passt halt leider gar nicht oder zum Glück gar nicht zu dem Bild, das Borussia Mönchengladbach sonst abgibt. Sie haben ihn ja auch mit einer dicken Strafe belegt. Natürlich deutlich weniger wild, aber genauso dämlich, dass Tolisso von den Bayern sich ein Tattoo stechen lässt in dieser Zeit, wo man das vor allem ohne Masken einfach nicht machen kann. Ey, und das finde ich echt zum Kotzen.
Hat er sich das denn ohne Maske stechen lassen? Das ist schon mal die erste.
Ja.
Also, okay.
Ja, da gibt es ein Video von. Das ist auch sehr clevere Nummer. Das hat der Typ, glaube ich, der es ihm gestochen hat, gepostet, dass das ohne Maske war. Ich finde, ich will auch, um nicht nur rumzumeckern, ein cooles Gegenbeispiel nennen. Habe ich selber nicht gehört, sondern nur gelesen. Aber dass Toni Kroos gesagt hat, seine Frau schneidet ihm gerade die Haare und zum Glück gab es noch keine großen Beschwerden. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir Toni schätzen, ist, glaube ich, seit diesem Podcast spätestens klar. Aber das ist jetzt halt mal ein Gegenbeispiel, was ich finde, das darf man dann auch mal erwähnen. Aber kurz gesagt, diese privilegierte Lage und wir sicher nicht ganz so krass, aber ich fühle mich auch so, dass ich meinen Beruf ausüben kann und da saufroh drum bin. Und deswegen fühl ich eine noch stärkere Verpflichtung, keinen Scheiß zu machen und zu Hause zu bleiben, wenn ich nicht arbeite und wenn dann eben nur spazieren zu gehen. Aber nichts zu machen, was eben gerade nicht erlaubt, das schon gar nicht, aber auch was moralisch verwerflich ist. Und ich kann das halt nicht verstehen, warum die privilegiertesten Leute überhaupt das nicht machen können. Also wenn jemand hat, keine Ahnung, wenn ich drehe es jetzt ins Extrem und überspitze es bewusst, wenn jemand,
ja, mach weiter, da ruft die, da
ach so, ist es nur Bildausfall.
Da ruft jemand an, nein, da ruft jemand an. Und zwar unser Agent.
Ach, guck mal, möchte sich wieder einklinken. Nein.
Darf ich da kurz was zu sagen? Du wirst dich jetzt wundern. In diesem Fall habe ich tatsächlich Verständnis für die jungen Kerle, was in keiner Form heißt, dass es richtig ist. Aber du bist halt für deine 31 schon, empfinde ich oft so, boah, ey, schon so also gut, beruflich ist da noch viel zu verbessern, aber generell bist du sehr vernünftig, fast ein bisschen konservativ, dass ich manchmal denke, ey, das kann, Schmizo, du kannst auch mal ein bisschen verrückter sein. So, aber es ist einfach, es bist du, okay. Du bist sehr vernünftig schon für das Alter. Jetzt ist aber ein Embolo nochmal, ich glaube, 7 oder 8 Jahre jünger als du. Tolisso ist auch jünger als du. Und natürlich, Punkt 1, sie haben eine Vorbildfunktion und die Vereine haben jeweils diesen Spielern, übrigens die Vereine können da gar nichts machen, sie können ja nicht Kindermädchen abstellen. So, sie haben die Spieler mit hohen Geldstrafen belegt und sie werden sehr eindringlich und eindeutig auf die Spieler eingewirkt haben. So, und ich würde mir tatsächlich wünschen, und jetzt sind wir beim Punkt, Schmizo, Und dann ist auch gut. Dann ist auch gut, bis zu dem Moment, wo einer von beiden wieder verhaltensauffällig wird, weil dann hat er nichts gelernt. Aber verdammt nochmal, verdammt nochmal, lass uns irgendwann mal aufhören, zu sehr die moralische Keule zu schwingen. Die registrieren vielleicht gar nicht, wie privilegiert sie sind, weil sie Anfang 20 sind, junge Kerle sind und einen dicken Fehler gemacht haben. Nochmal, bitte nicht falsch verstehen. Norde sie ein, anders als Marcel Reif das vorgeschlagen. Ja, auch da, komm, meine Güte, da hat er völlig daneben gelegen und gut ist. Wir wissen alle, dass er nicht dazu aufgerufen hat, Embolo mal richtig zu vermöbeln. Aber das war natürlich, mich wundert, dass das uns ausgerechnet Marcel Reif passiert. So, pass auf.
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Ja, aber lass uns da jetzt nicht abschweifen, der kann uns aber egal sein. So.
Sehr überlegt und naja.
Ja, so, pass auf. Aber lass uns nicht den Fehler machen, so scheiße die Aktion war und so unprofessionell offensichtlich auch das Umfeld, Berater, was auch immer, von Embolo vor allem damit umgegangen sind. Also immer zu gucken, wie kommen wir vielleicht doch noch aus der Nummer raus und ja. Das. Aber nochmal, wir reden immer noch über junge Kerle, die tatsächlich übrigens, Achtung Schmizo, sie werden ja ein Stück weit auch dahin geführt, dass sie gar nicht in der Realität unterwegs sind. Nochmal, das macht die Aktion nicht richtig. Aber bitte eindringlich mit ihm beschäftigen, zu hoffen und zu gucken und so viel Einfluss wie möglich zu nehmen, dass sie kapieren, dass das ein Riesenfehler war und dass es jetzt kommt, das Entscheidende, dieser Fehler nicht wiederholt wird. Und alle anderen, die wir da von draußen jetzt wieder den Kübel über sie ausgießen, einfach mal ganz kurz innehalten und überlegen, habe ich nicht vielleicht auch schon mal so ein kleines Ding gemacht, was nicht ganz korrekt war. Vielleicht hilft das weiter.
Ich muss auch sagen, ich weiß fast erschrocken, wie du über mich gesprochen hast, weil vor 10 Jahren, als wir uns noch nicht kannten, da habe ich auch ehrlich gesagt nur Mist gebaut.
Ja gut, das machst du beruflich heute noch. Das habe ich ja extra einschränkend erwähnt.
Ja.
Nein, pass auf, mach jetzt keinen Fehler und oute dich.
Nein, aber vielleicht ist das wirklich, wandelt sich dann doch in 10 Jahren, ist ja jetzt auch, wo du sagst, ich weiß es jetzt gar nicht, aber Embolo wird so Mitte 20 sein.
Ich glaube 23, ich weiß, wie alt ist Breel Embolo? 23,
ja, Mitte, 24. Anfang 20, ne? Und so. Tolisso ist, glaube ich, so 26, so. Das ist eigentlich schon ein Stück weiter.
Naja, und dann bedenkt noch, unter welchen Umständen
Toni
die leben.
Groß zum Beispiel ist eben schon 30 und hat Kinder. Vielleicht ist es wirklich eine Altersfrage. Aber
der Schmizo, der wird 24. Embolo wird 24.
Ja, guter Punkt ist, den Spruch nehme ich echt immer gerne und er gilt dann im Zweifel auch für sowas. Einmal ist kein Mal und zweimal ist einmal zu viel. Es sollte halt nie wieder irgendwas.
Ja, vor allem Schmizo, nochmal. Eine Einordnung ist wichtig. Einmal einen umgebracht haben, ist nicht keinmal. Einmal besoffen Auto gefahren und jemand. Ich will es dir nur erklären. Es ist wichtig, hin und wieder.
Wusste ich nicht. Ich dachte, einen hat man frei vorm Gesetz. In jeder Strafe.
Ich möchte ja nur da so ein bisschen, nochmal, bitte, nicht jetzt mir unter dem Papierflieger oben rechts schreiben, das wäre ja wohl unmöglich, zu Zeiten einer Pandemie Embolo und Tolisso in Schutz zu nehmen. Doch, ich tue das, weil ich glaube, dass sie sich über die Tragweite dieser Aktion nicht im Klaren waren. Das musste man nochmal in ihre Köpfe reinbekommen mit Gesprächen. Und jetzt kann man dann sehen, ob sie das akzeptieren und kapieren oder nicht. Einfach mal ein bisschen, das hat ausgerechnet ich, runter vom Gas.
Jetzt würde ich zum Handball kommen.
Ja, ein schöner Kretsche-Talk gestern auf Facebook.
Ja, das erstmal, was ist denn da los?
Ja, das war, pass auf, ich kann
also
dir das.
Der Kretsche-Talk, das war mal der wichtigste Handball-Talk in Deutschland, eine Instanz.
Ja.
Inzwischen wird das mit Nichtswissern verwässert.
Ja.
Ich war wirklich, habe ich ihm auch geschrieben,
ja,
dass das.
Ja, du, aber die haben gesagt, sie mussten den Gislason einmal mit reinholen.
Ja!
Nein, pass auf, ich erkläre dir das ganz kurz, Schmizo, weil wir uns alle und auch viele User haben sich diese Frage gestellt.
Doch. Der Kretsche weiß, dass du auf der Suche nach neuen Jobs bist und wollte dir eine Bühne. Weiß ich doch, ich bin noch nicht
so. Übrigens, auch das nehme ich dir übel. Neulich schrieb mir wieder einer, also nicht mehrere, aber einer, er hätte das längst begriffen, dass ich verzweifelt versuche, meine Karriere noch zu verlängern, weil meine bestehenden Auftraggeber keinen Bock mehr hätten, mit mir zusammenzuarbeiten und dass diese neuen Streaming-Plattformen ja sowieso sagen würden, mit so einem Typen könnten sie nichts anfangen und ich würde da auch gar nicht hinpassen. Dazu wäre da viel zu viel Know-how überall. So, pass auf.
Ah, wenn ich das mit meinem Gespräch mit einem der Zone-Chefs gegenrechne, wo er gesagt hat, ich würde den Buschi ja so gerne holen, aber es ist einfach nicht möglich. Schön.
So, pass auf. Jetzt pass auf. Wo waren wir? Ich habe den Faden verloren. Das passiert in letzter Zeit immer häufiger.
Du im Kretsche-Talk. Ach so, pass auf.
Es gab viele User, die sich die Frage auch gestellt haben, wie denn Schmiso wohl reagieren würde, wenn er davon hört, dass ich in diesem wirklich geilen Handballformat, das macht der Kretsch ja wirklich gut, muss man sagen. Da ist Pommes Hens dabei, der einen klasse Job übrigens auch als Experte bei Eurosport gemacht hat.
Ja.
Da war Mimi Kraus dabei und Kretsche, die drei als Konstanten. Und dann haben sie immer Gäste eingeladen. Und es gab zwei, die gar nicht reinpassten. Das war einmal Kurt Krömer und gestern war ich das. Aber pass auf. Die eigentliche Unverschämtheit an der Geschichte war ja folgende. Als er schrieb mir dann gestern Morgen eine WhatsApp und ob ich Zeit hätte und ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich gedacht, ach ja, komm, haben schon lange nicht mehr mit Kretsche gequatscht. Und ich mag das ja, wenn man so alternative Wege sucht, für seine Sportart was zu machen und einfach auch bisschen über den Sport zu quatschen und dabei auch ein klein wenig dumm Zeug zu machen. Und dafür haben sie mich natürlich auch reingeholt. So. Und dann schreibt er mir eine zweite. Nee, schreibt er mir keine SMS, sondern kündigt mich an auf seiner Seite als den Exorzisten des deutschen Sports. Der Exorzist des deutschen Sports, der zu allem was zu sagen hat, ist zu Gast. Da musste ich dann aber erstmal schlucken. Aber ich habe mich dann auch genauso präsentiert gestern Abend. Es hat einen Heidenspaß gemacht. Wir haben ja unter anderem über diese hervorragende ungarische Mannschaft gesprochen, die ja mit...
Ja, Mate Lekoi.
Und pass
wir
auf.
Wir haben es alle verstanden.
Und pass
Frank,
auf, der Pommes
du
ist ja.
Recht,
Schmiso, ich wusste das ja gar nicht. Also, du konntest nicht eingeladen werden, weil du gestern in der Premier League unterwegs warst. Deshalb konntest du
Kretsche
nicht
dabei sein. Kretsche hat mir übrigens, da habe ich mich sehr gefreut. Er hat mir auch noch geschrieben, ob ich nicht als Überraschungsgast dazukommen möchte. So. Aber genau, es fiel genau in meine Arbeitszeit.
Du weißt, wie sehr der dich schätzt.
Finale. Ich habe es mir aufgenommen und muss es in Real Life.
Du weißt ja auch, wie sehr der dich schätzt, aber der brauchte Reichweite für seine Aktion und da kann er dich nicht nehmen. So, pass auf. Und dann war es, das war echt geil. Pommes, totaler Fan der Ungarn. Muss ich jetzt noch einmal, dann ist auch gut mit dem Thema, weil der hat das wirklich exakt so, und ich hatte mich ja vorher nicht mit ihm abgesprochen, ist exakt so gesehen, die ungarische Mannschaft wie ich. Aber du hast ja damals so ein bisschen aus dem Affekt rausgetwittert nach der Niederlage der Deutschen gegen Ungarn. Alles gut. Aber spannend tatsächlich, wie alle Experten, also Mimi, Kretsche und Pommes, sich einig waren, unter welchen taktischen Zwängen doch dieses Finale stand zwischen Dänemark und Schweden, was, wer es nicht mitbekommen hat, am Ende +2 für Dänemark ausgeht. Das war sehr interessant, weil ich war tatsächlich, daran siehst du, wie wenig Ahnung ich habe, ich war schon sehr angetan von diesem Spiel, weil... natürlich war das defensiv geprägt und von Fehlervermeidung geprägt. Übrigens im 9. Turnierspiel gar nicht so überraschend, weil die auch irgendwann platt sind. Aber ich fand trotzdem das Tempospiel in der ersten Halbzeit, was die Pässe betrifft, nicht die Rennerei, aber was die Pässe betrifft, gerade bei den Schweden in der Offensive, fand ich extrem beeindruckend, weil das war für mich zum Beispiel ein großer Unterschied zum Spiel der deutschen Mannschaft, die ja auch im Rückraum verbessert war im Vergleich zuletzt. Aber das Tempo der Pässe von halb auf Mitte zu dem anderen halben, also einfach um die Abwehr auseinanderzuziehen, das fand ich extrem beeindruckend, muss ich echt sagen. Aber es hat eben am Ende nicht gelangt, weil die meiner Meinung nach die Dänen tiefer besetzt waren. Die konnten sogar mehrere Ausfälle gut verkraften. Und wenn dann ein Jakob Holm kommt in der zweiten Halbzeit und die ersten 4 Versuche verwandelt, dann ist das schon mal nochmal ein Momentum, was zugunsten der Dänen ausschlägt, was eine große Rolle spielt. Entscheidend, da waren wir uns übrigens alle einig gestern, Landin. Was Landin wieder gehalten hat in diesem Finale, unglaublich.
Keine Neuigkeit mehr, ne? Es ist halt der Beste der Welt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er diesen Welthandballertitel verteidigt, weil es nach dem Jahr 2020...
Champions League...
Also streng genommen spielt da ja diese WM gar nicht mehr rein, aber das wissen wir alle, dass man sowas ja. im Kopf nicht so auseinanderhält. Er hat die Champions League gewonnen, genau, hast du schon gesagt. Er hat die Meisterschaft gewonnen, auch wenn in der Abbruchssaison. Aber er war überall. Ja. Er war in der Liga, er war in der Champions League, er war in der Nationalmannschaft absolut ja. herausragend. Und ja, ein krasser Typ und ja, das ist der X-Faktor, finde ich wirklich auch. Ich hätte es gern gesehen, wenn der andere schwedische Torhüter, der Rhein-Neckar-Löwen, Palicka war ja im Tor, der Appelgren hat ja leider gefehlt. Ich finde dieses Gespann sehr geil und eingespielt. Hätte ich gern gesehen, ob das vielleicht noch so einen Twist gegeben hätte. Aber ich habe es ähnlich gesehen aus dem, was du eigentlich alles schon so zusammengefasst hast. Viel mehr muss man da gar nicht darüber sagen. Ich fand auch die Abwehrleistung für, was die in den Knochen haben, echt gut. Man hat gesehen, was beide arbeiten mussten. Und ich fand die Spielanlage der Schweden hat mir auch besser gefallen. Aber daran merkst du halt, was für Granaten die Dänen da haben. Sie haben mit Mikkel Hansen wahrscheinlich den überbegabtesten überhaupt im Angriff. Sie haben mit Mats Mensah Larsen, der in Flensburg spielt, eine Durchschlagskraft ohne Ende, wie der Holm da durchgewackelt ist in einer Phase, wo eigentlich die Offensive so ein bisschen fast schon zum Erliegen kam.
Wobei er es ihnen danach fast auch wieder versaut hätte, weil er, was ja nachvollziehbar ist,
überdreht hat.
Genau, er hat dann weitergemacht und die Mannschaft hat ihn auch machen lassen. Aber da wäre es fast noch mal eng geworden, weil er dann 2-3 genommen hat. Das spricht sich natürlich leicht.
Es gab ja wirklich eine Phase, wo kaum noch Tore gefallen sind. Ne? Ja. Weil die Dänen eben nicht mehr das Wurfglück und nicht mehr die Durchbrüche hatten, sondern die Schweden irgendwann auch darauf so ab der 50. Minute eine Antwort gefunden haben. Und weil bei den Dänen, wenn sie mal was frei aufs Tor haben kommen lassen, der Landin halt wirklich wieder alles weggenommen hat. Trotzdem, diese Geschichte der Schweden ist natürlich schon geil. Die ist ja eine riesen Handballnation, die aber vor allem in den 90ern mit dem legendären Wieslander, Kieler Spieler.
Magnus Wieslander, Staffan Olsson, mit denen habe ich übrigens schon gemeinsam auf der Platte gestanden. Nur mal kurz als Einschub.
Ja, Tag des Handballs. Das ist
vor, Schmerz. Vor 45.000 übrigens. Aber das nur mal so am Rande. Da muss man sich auch nicht so wichtig nehmen.
Ja.
Nein, die Schweden, das ist, ich fand auch den Gottfriedsson ist schon geil, was für ein Büffel.
Das ist halt, ne, also ja, und vor allem, was für ein unfassbarer Lenker und Mensch, der Verantwortung übernimmt und das Spiel liest und macht er ja in Flensburg auch schon seit Jahren überragend. Das ist echt geil. Aber ja, die Schweden finde ich das geilste Teamgefüge, auch so die geilste Entwicklung im Turnier, spielerische Glanzlichter.
Am Anfang Schwierigkeiten gehabt gegen Weißrussland mit 8 zurückgelegen zum Beispiel.
Ja, ne? Also wirklich eine Steigerung. Ja. Genau. Ich hoffe mal, dass sie ihren Klimax erreicht haben und bei der Olympia-Quali gegen Deutschland dann schön kaputt sind und nichts auf die Platte kriegen. Wenn die so spielen wie über Großteile dieses Turniers, wird das sackenschwer, dass Deutschland zu Olympia
fährt. Sag mal, kommt da nur der Erste? Nur der Sieger?
Da kommt nur der Erste. Da kommt nur der
Ach Erste. Du, das, ich habe immer gedacht, Entschuldigung, ich oute mich. Ich habe immer gedacht, die ersten beiden. Da habe ich gesagt, das ist doch gut machbar. Kann schwierig werden, ne?
Ja.
Ja, vielleicht eins noch zu Schweden und Gottfriedsson. MVP ist ja am Ende Mikkel Hansen geworden. Da haben alle gestern Abend gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Sie hätten Landin genommen. Übrigens in der All-Star-Auswahl im Tor steht übrigens Palicka. In der All-Star, tatsächlich. Also Landin ist weder MVP noch Torhüter in der All-Star-Auswahl.
Das ist natürlich ein Treppenwitz.
Ja, also du vielleicht. Aber hast du alle Spiele gesehen? Ich meine, bei All-Star-Team geht es über.
Nein, aber nein, das stimmt. Ich habe
dann muss er MVP gesehen, des Finals werden, Landin. Ja, aber ja,
also mindestens. Aber das ist, ja.
So, und pass
aber
auf.
Nein, es stimmt. Ich habe weniger von den Schweden gesehen, wesentlich, als von den Dänen.
So, und jetzt, um es da auf den Punkt zu bringen, das habe ich gestern versucht zu verargumentieren, da bin ich aber hingerichtet worden. Ich habe dann gesagt, Mikkel Hansen, klar hat er viele Spiele gar nicht gemacht, hat insgesamt wenig auf der Platte gestanden, aber
hat er ja auch Magen-Darm, muss man sagen.
Genau, und dann macht er diesen Bock, schmeißt fast das Viertelfinale gegen Ägypten weg, wo er da am Ende rot kriegt, ja. wird hingerichtet.
Über das Spiel müssen wir auch ja, noch mal können, kurz
warte,
reden.
Warte, aber wird hingerichtet, ja, auch in der Öffentlichkeit, also auf, habe ich nur gestern von Uwe Semrau bei Eurosport gehört, wohl auf übelste Art und Weise, natürlich mal wieder in Social Media fertig gemacht, Mikkel Hansen, eine Ikone im Welthandball. So. Und dann kommt der aber, weil er es wahrscheinlich gar nicht, weil es ihn gar nicht interessiert, kommt er zurück, macht 11 oder 12 Tore im Halbfinale, was ja auch spannend war gegen Spanien, und 7 Tore, immer noch bester Torschütze gestern im Finale. Das ist ja auch eine Qualität, aber über das gesamte Turnier gesehen, wenn du sagst, okay, wie viel hat er gespielt, welche Rolle hat er für seine Mannschaft gespielt, Leaderqualitäten, kann man schon darüber diskutieren, ob nicht Gottfriedsson MVP dieser WM war.
Der war es ja bei der letzten, wenn ich richtig bin.
Das habe ich nicht recherchiert. Da bin ich wieder typisch unvorbereitet.
Naja, das war, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich bin da bei dir. Also ich fand das von Hansen aber schon mega. Also wer dieses wirklich, das ist jetzt zu lang her, um sich's im Real Life nochmal anzugucken. Ich kann da echt nur sagen, Leute, habt sowas auf dem Schirm und guckt mal rein, weil dieses Spiel gegen Ägypten, ey, das war... Also leck mich am Arsch. Also das Ding, du denkst ja eh, ohne die Halle, ohne die Unterstützung der Halle ist für die Ägypter jetzt wahrscheinlich Schluss. Dann liefern die einen riesen Fight. Man muss auch sagen, dass die Mannschaft schon sehr, sehr früh zusammengekommen ist, abgesehen von ihren Stars, die bei den großen europäischen Teams spielen, um sich einzuspielen. Aber die haben Dänemark am Rande einer Niederlage, dann haben 15 Sekunden vor Ende den Ball, als es unentschieden steht, haben die Chance, letzter Angriff, ein Tor zu machen und die Dänen rauszuschmeißen und selber ins Halbfinale zu gehen. Was machst du denn jetzt mit deinem iPad?
Erzähl weiter.
Ich weiß nicht, was er jetzt hier wieder macht. Naja. So, dann machen die einen Wechselfehler. Man darf ja beim Handball permanent wechseln, nur es darf nie der Spieler, der reinkommt, das Feld betreten, wenn der andere noch nicht raus ist. Ein ganz dämlicher Fehler, ganz eindeutig. Kriegen 2 Minuten, verlieren den Ball. Dann haben also stattdessen die Dänen den letzten Angriff und können mit einem Sieg das Ding nach Hause ziehen. Spielen es ziemlich komisch, warten ewig, kriegen am Ende nicht mal mehr einen richtigen Wurf los. Ganz komische Aktion. Dann geht's in die Verlängerung. Dann denkst du eigentlich von außen wieder, ja gut, die Dänen kommen, aber jetzt ziehen sie es. Und dieser Genickschlag für die Ägypter, das tut doch eh schon weh, diesen letzten Ball mit der Wechselfehler verschenkt zu haben. Dann geht das Ding in die Verlängerung. Die Dänen 2 vor. Es wabert hin und her. Dann sind die Dänen eigentlich durch, weil sie bei einem vor, die haben mit einem Tor Vorsprung den Ball, haben noch, weiß nicht, 30 Sekunden oder so, gehen aber nicht aufs Tor, sondern wollen es mit reinem Zeitspiel machen. Schiedsrichter pfeift Zeitspiel. Mikkel Hansen wirft etwa eine Sekunde später und ich bin da voll bei den Schiedsrichtern, Mann seiner Klasse, kriegt das mit, der weiß, dass das schon abgepfiffen war, wirft noch den Ball mit einer Bogenlampe weg, kriegt dafür die rote Karte und es gibt einen 7 Meter. Wenn er den einfach nur auf den Boden legt, dann ist der Ball trotzdem verloren, aber dann haben die Ägypter wahrscheinlich keine Chance mehr, noch einen vernünftigen Wurf abzukriegen. Er schmeißt das Ding weg, kriegt zurecht rot, sie kriegen 7 Meter, machen den rein, es geht in eine zweite Verlängerung, wo den Dänen dann Mikkel Hansen fehlt. Ihr Mann, der vorne alles reißt, besonders in dem Spiel alle Verantwortung auf sich genommen hat, auch wenn er da kein gutes Spiel gemacht hat. Viele Fehler. Die müssen sich neu sortieren, rennen im Rückstand hinterher. In letzter Sekunde ziehen die noch einen 7 Meter, retten sich mit Innenseite Pfosten, glaube ich, verwandelt das 7 Meter ins 7 Meter werfen und da gewinnt es ihnen Landin dann mit 2 Paraden. Ey, sowas habe ich echt und haben auch die gesagt, wie Kretsche, die noch mal deutlich mehr Handballspieler als ich sehen. Ich habe es von vielen gehört, dass sie sowas seit Jahren nicht mehr, du siehst, wie ich mich gleich in Rage rede. Das ist wirklich, ey, das war so geil. Und dann der Hansen, um es jetzt noch zum Ende zu bringen, kommt aus diesem Katastrophenauftritt, kriegt einen Shitstorm und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war so, die ersten 10 Tore gegen Spanien, davon macht er 4 ohne einen Fehlwurf und legt 4 weitere auf. Auf gut Deutsch, mehr als eigentlich Menschen möglich ist, prägt der dieses Spiel. Das war, ja, das ist einfach geil. Dafür, für sowas liebe ich Handball.
Ja, dafür muss man den Sport lieben. Ich meine, es gibt, das sind so Jahrhundertereignisse. Das passiert alle Jubeljahre mal. Das war jetzt der Fall. Übrigens, vergangene Nacht zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage holt eine Mannschaft in der NBA, ich schweife mal ab, um einen Vergleich zu ziehen, in den letzten 10 Sekunden einen 5-Plus-Rückstand auf. 5 hinten, 10 Sekunden, letzte Nacht, Bradley Beal und Russell Westbrook für Washington gegen die Brooklyn Nets. Die liegen 146, 141 hinten und innerhalb von 3,8 Sekunden 2 Dreier. Das ist schon Wahnsinn. Dann vergibt Brooklyn und sie machen es von der Linie klar. Kompletter Irrsinn. Und ein paar Tage vorher ist es, glaube ich, den Trailblazers aus Portland auch mal geglückt. Also, und das sind die Momente, da ist Sport einfach, einfach mega geil, auch ohne Fans, ohne alles. Aber zurück zum Handball. Ja, das war, da habe ich auch reingeguckt und dann kommst du da natürlich auch nicht mehr weg bei so einem Spiel. Das war schon mega geil. Und das, du hast den entscheidenden Punkt erwähnt, ne? Ist alles im Konjunktiv. Mit 20.000 in der Halle weiß ich nicht, ob die Dänen das Ding dann gewonnen hätten.
Das,
ne?
Ist halt,
aber wäre das Spiel dann genauso gelaufen oder hätten die Ägypter die Hose voll gehabt, weil der Erwartungsdruck zu hoch gewesen wäre?
Das für, ja, an sowas sind auch schon Mannschaften.
Brasilien 2014, Halbfinale, Belo Horizonte.
Da im Fußball jetzt meinst du? Absolut, das 1-7.
Ja, das war, da war diese Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. Ist Deutschland Weltmeister geworden, Schmizo.
Geil, da muss ich jetzt doch noch mal gucken hier. Nets gegen Wizards 146 zu 149.
Ja. Und die haben 146, 141 geführt. Ich glaube 10 Sekunden Verschluss.
Ey, und das ist ja nicht in die Overtime gegangen.
Nein.
Und es waren trotzdem
die werfen
man wieder die außergewöhnliche Defensivleistung.
Nein, das ist dann schon
300
Punkte. Nein, der entscheidende Fehler passiert beim Einwurf, nachdem sie den ersten Dreier zum 146 144 kassiert haben. Dann schmeißen sie den Ball weg und sofort wieder raus das Ding und der nächste Dreier und dann ist schon Washington vorn. Dann bringt Brooklyn den Ball nach vorne verlegen. Dann Foul, noch 2 Freiwürfe und 149, 146. Das alles in 10 Sekunden.
3 Punkte vor, war doch ein souveräner Sieg am Ende.
Ja, aber ist halt geil. Und 2 Tage vorher, glaube ich, Portland mit einer vergleichbaren Nummer hat es wirklich noch nicht ganz so oft gegeben. Und wie gesagt, in diese Kategorie würde ich auch dieses Viertelfinale im Handball bei der WM zwischen Ägypten und Dänemark einreihen.
Ich glaube, über die deutsche Mannschaft, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, haben wir ja letzten...
Ja, haben wir schon gesprochen und da finde ich noch bemerkenswert, dass Johannes Goller jetzt Corona-positiv getestet wurde. Das macht mir ein bisschen Angst.
Gute Besserung.
Ja. Macht mir wirklich ein bisschen Angst.
Was auf einmal herkommt, ist natürlich schon, was weiß ich, ob es jetzt auf der Reise war, aber...
Naja, ein negativer PCR-Test muss noch nicht bedeuten, dass du nicht positiv bist. Das ist ja das Beschissene an diesem Kackvirus, auf Deutsch gesagt.
Ja, wobei der ja wirklich, ist der PCR nicht 99,9?
Ja, pass auf, jetzt will ich mich nicht zu
Ich dachte, der ist wirklich.
Also ich geselle mich jetzt nicht zu den 83 Millionen Virologen dieses Landes.
Ja,
da halte ich mich raus. Aber das ist für meiner Meinung nach, und ich kann ja nur nach dem gehen, was ich schon gelesen und gehört habe, das ist kein Einzelfall, dass sowas passiert. Hat es immer wieder gegeben.
Ja, okay. Ja. Man erinnere sich an die Geschichte hier bei Lazio mit Ciro Immobile, aber egal.
Gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Da spielen ganz andere Geschichten eine Rolle. Da wurden die Tests im Zweifel
getestet.
Genau. So, frisiert.
Ja. Eins übrigens noch, das dachte ich mir gestern mal, wie das wird dich jetzt wieder, wie dich jetzt wieder freuen, ne? Aber also du weißt, ich bin nicht, weil ich es vorhin gesagt habe, für mich ist das immer noch, ne, ich freue mich einfach, weil so ein Kindheitsidol für mich ist, wenn einer wie Kretsche Lust hat, mit mir über Handball zu reden. Und die andere für mich größte Ikone hat mir auch das Wochenende geschrieben. Das ist dann schon, ich versuche immer sowas einfach
Wer ist denn die andere größte Ikone?
Heiner Brandt. Das ist für mich schon immer noch irre, wenn ich das meinem 10-jährigen Ich erzählen würde, dass ich irgendwann mal in WhatsApp-Kontakt mit Heiner Brandt stehen würde. Du weißt, ich habe den Beruf nicht deswegen ergriffen, aber es ergreift mich manchmal.
Pass nur auf, dass es bei dir nicht in die Richtung mit Heiner Brandt und Kretsche geht, wie bei mir mit Dirk Nowitzki.
Nein, wir bleiben in freundschaftlichem Kontakt und blockieren uns nicht gegenseitig.
Nein, wir sind hier, stopp, blockiert hat sich da keiner. Es wird halt einfach nicht reagiert, weil wahrscheinlich die Nummer die falsche ist. Es ist auch scheißegal. Also ich bin schon tief traurig.
dich wird die Nachricht so sehr freuen, deswegen wollte ich die doch nochmal zum Besten geben. Heiner hat mir nämlich geschrieben, am Samstagabend, meine Frau hat mich gefragt, wer beim Bremer Spiel so rumgeschrien hätte. Gruß Heiner, also Bremen-Schalke. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja Heiner, das muss doch Hansi Küpper im Einzelspiel gewesen sein. Dann hat er nur zurückgeschrieben, ich habe aber nur Konferenz geguckt. Damit war ich mal wieder entlarvt. Ich finde, ich habe einfach nur in angemessener Weise dieses unglaubliche 2:1 in der 93.
Naja, man muss ja bedenken, dass du diesen Job bei Sky sowieso nur hast, weil du von einem bekannten deutschen Sportreporter gepusht wirst. Und jetzt machst du. Jetzt machst du den ganz groben Fehler. Jetzt willst du auch noch in meine Fußstapfen treten. Und das ist heutzutage überhaupt nicht mehr angebracht. Die Art und Weise. Weil du auch so rumschreist. Das macht sonst auch in Deutschland nur einer. Und das bin ich. Und die Art und Weise, wie der Buschmann Sport kommentiert, die ist schon lange nicht mehr in. Und jetzt, du musst deinen eigenen Weg finden, Schmieso.
Ich werde diesen Bullshit.
Ich habe Hunger, ich habe totalen Hunger. Lisa ist nicht da. Die kommt sonst immer und schmeißt mir direkt irgendwas hin. Aber die ist schon wieder unterwegs. Die macht schon wieder Marzipan, ne? Aber ich habe gesagt, du kriegst keins mehr.
Doch.
Ich habe ihr das Video gezeigt, wie du in Düsseldorf da im Castello Handball gespielt hast. Da hat sie gesagt, nee, dann maximal für Helena.
Ist doch gelogen.
Nee, ich hab ihr auch gar nicht das Video gezeigt.
Ja, das was sag ich doch. Das ist wirklich eine. Du hast doch auch sicher, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal hier über Segeln reden. Aber
Boris Herrmann.
Von Boris Herrmann ist natürlich schon, also um die Headline mal zu geben, die meisten von euch werden es mitbekommen, es ist schon krass. Der Mann segelt 80.000 Kilometer um die Welt, gestartet in Frankreich an der Atlantik.
Also ich glaube 80 Tage und 50.000 Kilometer, aber da will ich...
Oh, sorry.
Ja, ich glaube so.
50.000 ist so. Ja, du hast...
Und das ist ja nix, 50.000.
Also einmal um die Welt wirklich runter an Afrika vorbei und dann eben sozusagen unten rum um Südamerika und dann wieder hoch, so grob. Aber das könnt ihr euch selber anschauen, wie die Route ist. Und nachdem er diese relativ überschaubare Strecke geschafft hat, zwischendurch noch einen schiffbrüchigen Kollegen, sowas gibt's natürlich, da leider auch mal gerettet hat mit anderen zusammen, stößt der dann 80 Kilometer vor dem Ziel. Also quasi wirklich ein Nichts nur noch im Vergleich zur Gesamtstrecke mit einem Schifferboot zusammen.
Mit einem
das
Trawler. Mit einem Fischtrawler.
Das ist doch wirklich eine Geschichte, das gibt's doch gar nicht.
Ja, ich glaube, dass es am Ende dem Segeln noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, als wenn er Zweiter oder Dritter geworden wäre, weil diese Geschichte natürlich eine ganz besondere ist. Er hat ja auch, ist ja viel in den Medien, auch während das Vendée Globe lief, berichtet worden. Total eindrucksvolle Bilder, was das für eine Strapaze ist für Mensch und Material. Und ich glaube, dass diese Tragik ist was anderes, aber diese besondere Geschichte nochmal für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Und
sag mal eine Sache, die ich übrigens nicht mitbekommen habe. Also das hat natürlich in der Kurzberichterstattung, die ich so gesehen habe, auch keinen Punkt. Das Einzige, was ich mich so gefragt habe, so ich glaube, Internet und was kriegen die ja auch alles teilweise über, also
über Satellit.
Strom speist sich ja, glaube ich, elektrisch teilweise über Solar, wenn ich richtig bin. Ne?
Ja.
Und das Einzige, was ich mich gefragt habe, 50 Tage, da brauchst du ja schon einiges an Verpflegung, aber vor allem mal einiges an Wasser. 80 Tage, 50.000 Kilometer, hast du ja gesagt. Ich komme schon wieder durcheinander. Auf jeden Fall, lange, lange Zeit auf so einem Boot und die machen ja keine Zwischenstopps. Nehmen die zum Beispiel, ich meine, was braucht man für 80 Tage? Brauchst du ja 300 Liter Wasser.
Ja, ich glaube, da weiß ich jetzt wirklich nicht, da sollen uns dann mal die Leute unter dem Papierflieger oben rechts schreiben, entweder so eine Wiederaufbereitungsanlage für Wasser, keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass er da irgendwie zig Gallonen Wasser auf dem Schiff hat, da wird es irgendeine Möglichkeit geben.
Ja, weil das ist ja, also bei einem Segelboot zählt ja auch, wie ein Formel-1-Auto, wo jedes Kilo zählt, da kannst du ja nicht 300 Kilo Wasser mit
transportieren. Ja, und um es dir noch kurz zu erklären, der hatte auch keine Schweine, Kühe oder Gemüsebeete dabei, der hat sich natürlich auch entsprechend anders ernährt. Also der war jetzt nicht, ja, vielleicht verwechselst du das ja auch mit der Arche Noah. Der war nicht schlecht.
der war nicht schlecht, aber für den Mann, der vor einer Stunde gesagt hat, er wollte hier seriösen Sportjournalismus machen.
Ach. Aber eine ganz, ganz großartige Leistung. Und der ist ja eh auch sehr engagiert, Kampf gegen den Klimawandel etc. Ist ja übrigens auch der, der die Greta Thunberg nach New York...
Kampf! Kein... Aber...
Nein. Ja, du weißt doch, wie ich es meine. Ey, Schmieso,
nein, nein, das war ja sogar richtig. Sorry,
ich wollte gerade sagen, was ist denn am Kampf gegen den Klima?
Sorry, ich, warum auch immer.
Und diese pseudo-intellektuelle Überheblichkeit.
Ach jetzt, nein, ich habe mich einfach.
Ist übrigens der Mann, der Greta Thunberg damals mit dem Segelschiff nach New York gefahren hat.
Ja.
So. Und jetzt machst du dich beim nächsten Mal, wenn wir über ein außergewöhnliches Thema sprechen, versuchst du dich ein bisschen besser vorzubereiten und bitte nicht mehr diese Überheblichkeit, wenn jemand sagt, Kampf gegen den Klimawandel, sich dann wegzuschmeißen vor Lachen.
Ja, es tut mir leid, Frank. Ich bitte um Entschuldigung. Ich hätte noch ein Thema.
Ja.
Die NFL, nur kurz, keine Sorge. Nächsten Montag werden wir wieder sehr lange drüber reden. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, weil dann ist ja der Super Bowl 55 gespielt. Es gab den ersten richtigen Monster-Trade dieser Offseason.
Ach, Matthew Stafford und Jared Goff.
Das erste Mal, dass zwei Nummer 1 Picks, ich glaube, Matt Stafford war 2011 der Nummer 1 Pick, Detroit Lions und Jared Goff, der Name ist häufiger schon mal gefallen, der Nummer 1 Pick 2016, glaube ich, vor Carson
Wentz. Richtig.
Von den Los Angeles Rams war. Oder damals noch St. Louis waren sie ja damals noch, ne? Wenn ich richtig bin. Ich weiß gar nicht, wann die umgezogen sind. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall einen Super Bowl ja auch schon erreicht mit Sean McVay, den aber, das war ein sehr überschaubarer 10-3, glaube ich, am Ende gegen die Patriots, Bradys sechster Ring damals, verloren. Und man merkt jetzt schon, dass die da mit Stafford ist für mich auch immer einer der wenigen, der mal eine 5000-Yard-Saison, da gibt's ja wirklich nur ganz wenige, geworfen hat, also 5000 Yards in einer Saison durch die Luft gepasst. Das hat er, glaube ich, sogar in seinem dritten Jahr schon geschafft. Da war Megatron, dieser Ultra-Receiver, der leider für meinen Geschmack viel zu früh aufgehört hat, Football zu spielen. Der war, glaube ich, damals noch am Start. Aber immer noch, der wirft jedes Jahr eigentlich über 4000 Yards, er macht sehr wenig Fehler, also echt ein richtig, richtig guter Quarterback. Und bei den Detroit Lions, der hat es einmal mit denen in die Playoffs geschafft, war glaube ich auch 2016, seitdem passiert da nichts. Das ist eine Franchise, die es hart gesagt einfach nicht gebacken kriegt, schon ganz, ganz lange. Ich glaube schon, man sieht, so ein Fenster schließt sich ja auch mal. Und für die Rams, die haben, glaube ich, nach dieser Niederlage gegen die Packers schon die Angst, dass das Fenster jetzt irgendwann zugeht. Sie merken, ihre Defense ist überragend. Sie haben einen überragenden Headcoach. Aber die wichtigste Position, wenn man einen rausnehmen will, ist halt immer noch der Quarterback. Und deswegen finde ich es einen sehr verständlichen und guten Trade. Dass sie All-In geht, sieht man daran, dass sie den Erstrunden-Pick der nächsten 2 Jahre dafür weggetauscht haben. Natürlich auch in der Hoffnung, dass man eine Mega-Saison spielt und der Erstrunden-Pick dann zumindest einer in der späten, im Draft ist und jetzt man nicht darauf bauen will, sondern man will jetzt Erfolg haben mit Matt Stafford.
Ja, habe ich auch heute Morgen gelesen und habe das sofort nachvollziehen können, auch wenn dann immer diese Diskussionen aufkommen. Hast du deine Zukunft weggepackt? Hast du gerade in deiner dir eigenen sehr überzeugenden Art schon dargestellt? Sie wollen jetzt Erfolg haben, weil sie jetzt glauben, dass sie im Großen und Ganzen das Paket dafür haben. Und ich glaube auch, dass es der richtige Trade für die Rams ist, weil ich Stafford für einen exzellenten Quarterback halte. Und Goff einfach zu wackelig in letzter Zeit. Das ist immer so bitter, das über so Leute wie Goff und auch Wentz übrigens sagen zu müssen. Aber so hat sich's halt entwickelt. Und Matthew Stafford, dass der was kann, hast du gerade beschrieben. Guter Trade für die, was es am Ende für die Lions dann bedeutet, werden wir sehen. Aber da habe ich auch Hauptaugenmerk direkt auf die Rams gerichtet und habe gesagt, ja, jetzt mal gucken ab der kommenden Saison.
Lions dann damit natürlich ihren... Der ist auch, finde ich, einer der besten Quarterbacks der NFL, hier einen herausragenden Spieler abgegeben und damit ist dann noch mal mehr klar, dass es in den Rebuild geht, aber die hatten ja eh mit den Playoffs, wie gesagt, in den letzten Jahren nichts mehr zu tun. Ja, und in Sachen Zukunft verkauft, da hast du völlig recht. Und das stimmt ja auch ein Stück weit, wenn du deine wertvollsten Picks, ich glaube, die für den nächsten Draft, jetzt ist es noch der Drittrunden-Pick oder so, wenn ich richtig bin, bei der rübergeht. Also das ist dann verschmerzbar. Aber man muss ja auch sagen, du musst ja was machen. Diese Picks an sich sind ja nur was wert, wenn du auch die richtigen Spieler ziehst. Und man sieht's ja bei den Rams sehr schön, wie schwer das ist. Jared Goff war damals der Erstgepickte und ist dieses Versprechen, aus dem ist nie irgendwas geworden. Ne?
Ja,
und
da spielen viele Dinge eine Rolle. Muss auch ein bisschen Glück haben. Also ich glaube, viele andere Clubs, wenn sie an der Reihe gewesen wären, hätten sich auch für Goff respektive Wentz entschieden.
Absolut. Ne? Also, das ging damals, das war damals nur die Frage.
Ist auch immer das, was du brauchst. Was brauchst du dringend? Hauptaugenmerk ist einfach immer auf den Quarterbacks, weil es die wichtigste Position in dieser Sportart ist. Und ich weiß noch, dass da war von diesem goldenen Jahrgang die Rede, ne? Goff, Wentz. Und beide haben dann bei all ihren Fähigkeiten bisher enttäuscht. Das muss man einfach sagen.
Ja, also. Ja. Wentz auch ein bisschen verletzungsbedingt, Goff sicher, ja. Weil mit langem Anlauf und dann eben immer noch
gutes
nie
Beispiel,
mehr als ein Game Manager geworden.
Gutes Beispiel, dass auch Glück dazu gehört. Manche würden sagen, ein extrem gutes Näschen für alle, die überhaupt nichts mit Football an der Mütze haben. Der größte aller Zeiten, Tom Brady, ist in Runde sieben, glaube ich, gepickt worden. Ne? Irgendwann
ich glaube sechs, oder?
Sechs oder
99.
Keine Ahnung, ganz weit hinten.
Ganz weit, also wirklich unter ferner Liefen, genau.
So kann es auch laufen.
Ist alles geworden. Ich meine, man muss ja sagen, natürlich zwei Erstrundenpicks, das ist schon das komplette Tafelsilber, wie schön es immer heißt, aber was wird im Ideal oder in einem sehr, sehr guten Fall aus einem Erstrundenpick ein Quarterback wie Matthew Stafford? Viel mehr kriegst du da nicht raus, wenn du nicht gerade Patrick Mahomes ziehst, so, ne? Ja. Und dann ist ja auch klar aus Lions Sicht, dass die nicht sagen, wir geben ihn für einen Erstrundenpick her, sondern die sagen, ey, da haben wir vor vielen Jahren mal überragend gepickt, den entwickelt. Das ist der einzige Vorteil, den so Rookies immer noch haben, die sind am Anfang natürlich wahnsinnig günstig. Deswegen ist das auch oft so. Bestes Beispiel sind die Seahawks, als Russell Wilson noch günstig war, zweimal im Super Bowl gestanden, einen gewonnen und in den Jahren danach wurde das schwieriger, weil der dann eben auch bezahlt werden will. Ja, das wird echt spannend. Und ich bin damit auch schon durch. Oder haben wir noch irgendwas vergessen?
Nö. Wir machen jetzt keine Prediction für den Super Bowl. Da reden wir nachher schlau daher, wenn es dann vorbei ist, kommenden Montag.
Haben wir ja eh schon gesagt, dass wir die Chiefs, glaube ich, da beide wegen der Firepower der Offense vor allem vorne sehen.
Ja. Ja, was steht an für dich diese Woche noch?
Ja, ich habe eine ganz schön rappelvolle Woche. Ich habe
schon wieder
Mittwochabend, ja, es knallt ja jetzt auch gerade. In England sind nur noch englische Wochen, durch Pokal sind in Deutschland englische Wochen. Also ich habe Mittwochabend, am früheren Abend allerdings, 18:30 frühe Konferenz, Wolfsburg-Schalke, habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Donnerstag einen Kracher, den ersten für Tuchel, den richtigen in der Premier League. Spurs gegen Chelsea, da freue ich mich mega drauf.
Ich glaube ja, dass Chelsea bis mindestens zum vorletzten Spieltag.
Dann müssen sie jetzt aber ganz schön zünden, weil die natürlich einen Durchhänger unter Lampard hatten. Da freue ich mich sehr drauf. Spurs haben jetzt gerade gegen Brighton verloren. Da deutet sich so ein bisschen an, dass ohne Harry Kane, der verletzt ist, das ganz, ganz schwierig wird, weil Kane und Son, die haben es vorne ausgemacht bei den Spurs. Und jetzt ist halt der wichtigste Spieler der Spurs einfach mal ein paar Wochen raus. Ganz, ganz bitter. Samstag habe ich dann Konferenz. Mit Leverkusen gegen Stuttgart, da habe ich Bock drauf.
Gutes Spiel, von Namen her.
Sehr cooler Fußball ist, der da gespielt wird. Und dann kommt Sonntag, bevor ich dann abends den Super Bowl gucke, der Oberkracher mit Liverpool gegen Manchester City. Und da ist es in der Tabelle schon so.
Muss Liverpool sage, gewinnen.
Genau, weil sonst City hat 4 Punkte vor
und, Spiel
und
weniger.
Noch ein Spiel weniger. Mhm. Und die haben jetzt 8 Spiele am Stück gewonnen und dabei ein Gegentor kassiert. Auf gut Deutsch, die fliegen gerade so wie in besten Guardiola-Zeiten von vor 2 Jahren. Wenn Liverpool da jetzt keinen Flock reinhaut, um den Lauf zu bremsen, aber auch allein des Punkteabstands wegen, das wäre bitter für die Premier League, weil dann ist es rum. Und so ein spannender Titelkampf ist halt...
Spiel
doch
mal ganz
schöner.
Kurz. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag?
Nee, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Aber ja, es rappelt. Ja, Das ist schon sau viel. Du hast solche Wochen aber auch schon gehabt.
Also ich kann dazu sagen, für mich bei Sky in dieser Woche nichts.
Ja.
Ich bleibe
nach Qualität aufgestellt. Ja, so ist das.
Ja, ich finde auch, tatsächlich finde ich, ich gucke jetzt dann als Fan die Konferenzen und denke drüber nach, ob das nicht eine Zukunftsperspektive ist. Es war der versteckte Aufruf, gib mir endlich irgendeinen einen scheiß Job im Sport. ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, Schmieso. Ich war ja jetzt hier beim Lukas Schönmüller und beim Alex Vogel in diesem Projekt, was sie mit Jonas Hummels zusammen machen, dieses Ballin' YouTube-Kanal zur NBA, habe ich dir ja schon gesagt, da ging es um
was Kobe. Was macht denn Jonas Hummels? Ist der da auch vor der
Kamera? Ja, der studiert noch, der bringt sein Studium jetzt zu Ende. Und nee, der ist da so quasi wie auch Producer und ist da mit im Boot und die Show machen der Lukas und der Alex. Und ich wollte ja durch meinen Besuch da, zum einen wollte ich auch Kobe huldigen, weil das ja so einer derjenigen war, die ich noch so hautnah erleben durfte. Und zum anderen wollte ich mir das einfach mal angucken, weil ich ja immer mit meinen Vorwürfen so schnell dabei bin. Kaum einer von den jungen Kollegen ist bereit, noch richtig sich da reinzuhängen und zu investieren, in Anführungsstrichen. Damit meine ich nicht Geld, sondern Zeit und Hirnschmalz. Und dann bin ich da mal hingegangen und ich muss wirklich sagen, nicht, weil ich mich da jetzt produzieren konnte, sollte und wollte, sondern es hat total Spaß gemacht, mit den beiden über die NBA, auch über die, zum Teil dann auch über die heutige NBA zu sprechen, weil man das Gefühl gewinnen konnte, dass sie diesen Sport wirklich extrem lieben. Und ich muss sagen, dieses Ballin, guckt euch das mal auf YouTube an. Ich mache jetzt einfach mal Werbung für die Jungs. Das ist nicht so einfach, so ein Ding groß zu machen oder größer zu machen. Das macht wirklich Spaß. Und die wissen aber definitiv, worüber sie da reden. Und der Alex Vogel, muss ich wirklich sagen, habe die Geschichte ja schon mal erzählt, dass wir uns so langsam aneinander angenähert haben, weil wir mal miteinander kommuniziert haben über die Form der Sportberichterstattung, NBA-Berichterstattung. Und ich ziehe meinen Hut, was der Kerl alles weiß, und zwar nicht mit einem iPad oder Laptop vor sich, sondern aus der Birne. Er muss den Sport schon sehr lieben und sich sehr damit beschäftigen, weil das kommt alles wie aus der Pistole geschossen. Das hat echt extrem viel Spaß gemacht. Und da ist mir der Gedanke gekommen, vielleicht doch nochmal wieder was im US-Sport zu machen. Weil das ist schon...
Aber Buschi, gönnst du nach 20 Jahren des Schmerzes den deutschen US-Sportfans denn nicht die Ruhe?
Hast du auch wieder recht, dann lass ich's.
Nein, sag mal bitte.
Ich finde
das geil.
Das war der zweite Aufruf, gebt mir doch bitte einen Job. Nein, das war nur so ein kurzer Gedanke, weil ich bin da raus und habe so gedacht, ey, das ist schon geil. Da ist Liebe zum Sport da. Aber natürlich weiß ich auch, ich verwöhnter alter Lackel, für mich wäre das natürlich nur eine Möglichkeit, ein Magazin zu machen. Solche Gespräche wie das oder auch das, was gestern beim Kretsche-Talk zum Handball geführt wurde, im Fernsehen. Nein, ich stehe nicht mehr nachts auf und übertrage New Orleans gegen Washington aus der NBA von 2 bis 5. Das ist nicht mein Lebenstraum, schon gar nicht, da ich ja schon damals auf der Arche Noah, die du angesprochen hast, dabei war. Also das natürlich, das natürlich nicht. Aber so, vielleicht gar nicht US-Sport, sondern es muss doch möglich sein, ein geiles Sportformat mit Gästen, mit Spaß, mit Freude, anders als der Einheitsbrei, den es heute so gibt, ins Fernsehen zurück. Am Ende wäre es zu teuer,
weil mal.
Ich will ja auch den LKW befüllen.
Ich stehe jetzt, wieso, Geld hast du doch genug verdient. Dann nimm doch die Angst allen Sendungsmachern schon mal weg. Ich stände auch gegen kleines Geld als dein Zeitgeist zur Seite, der dir dann immer so Piekser reingibt.
Kretsche, hast du das gehört? Der winselt um jeden Job. Der malucht sich schon wund. Und jetzt winselt er, weil er genau...
Ich möchte dir eine Perspektive aufzeigen.
Du hast ein Gespür entwickelt. An welchen Arsch musst du dich dranhängen? Dieses Gespür, wie so ein Parasit. Das ist so. Weißt du, ich bin der Hai und du frisst...
Es hat doch neulich einer völlig richtig auf Twitter geschrieben, dass der ehemalige Schüler den Lehrmeister inzwischen längst in die Tasche steckt und überholt hat. Also du kannst ja froh sein, dass ich nicht sage, Buschi, ich mache diese Sendung eh bald und wenn du nett bist, nehme ich dich als meinen Sidekick dazu, sondern ich bin ja sogar so demütig, dir das andersrum anzubieten.
Weißt du was, ich mache den Rab für Arme. Ich sitz in der Regie und fress Chips und du kannst dich abstrampeln da im On und kannst versuchen, eine gescheite Sportsendung zu machen und ich bin Producer.
So. Ja, das ist Horror. Am Ende habe ich dich dann noch auf dem Ohr, kann auf die Scheiße, die du mir sagst, aber natürlich dann nicht on air. Ich bin doch nicht doof. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
Ach so. Aber das wäre
mein Stolz.
Das wäre eventuell der endgültige Durchbruch. Für mich. also ich sage noch kurz, was
außerdem, die Kompetenz im Chips-Essen habe ja eindeutig ich hier.
Das stimmt. Wobei also wir haben
von den Stärken her schon mal
gar. Wir haben aber jetzt mit den Mädels, die letzten 3 Tage haben wir auch tatsächlich 3 Tüten oder so haben wir in den letzten 3 Tagen auch. Gut, wir sind zu viert, geht das auch schon, aber haben wir auch vernichtet. Egal, anderes Thema. Was mache ich? Ja, tatsächlich geht's jetzt los am Donnerstag. Geht's nach Köln in unsere Bubble.
Guckst du dann auch von dort den Super Bowl?
Am Sonntagabend, ich denke, wir haben Sonntag ist Produktionstag. Ich denke, dass wir so um 21, 22 Uhr fertig sind. Dann geht's ins Hotel und dann wird auf dem Zimmer, klar, wird dann der Super Bowl geguckt. Und ich bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass das extrem davon abhängen wird, wie das Ding verläuft. Ob's einen wirklich wach hält. Es kann mir auch passieren, dass ich dann zur Halbzeit oder so einschlafe oder ausmache. Ja,
Frevel.
Ja, aber wenn das irgendwie, wir hatten ja echt so langweilige Dinge auch schon. Keine Ahnung. Aber mein Vorhaben ist es mir wirklich komplett anzuschauen, weil der Montag ist frei. Das heißt, ich muss nicht Ninja Warrior Germany All-Star aufzeichnen. Wir können den Podcast vielleicht erst um 12 oder 13 Uhr machen nächsten Montag. Das ist ja okay dann. Und dann bekommen wir das hin. Also von daher, das ist dann meine Woche. Geht aber auch, ich bleib dann knapp 2 Wochen in Köln und es dreht sich alles um Ninja Warrior Germany All-Stars. Freue mich echt drauf aus vielerlei Gründen. Bin sehr gespannt. Ich weiß, an dieser Stelle sage ich das.
Aus finanziellen Gründen, dachte ich.
Auch. ich hab's nicht so wie du. Ja, ich mache nicht so viel für Sky. Ich habe lange Zeit schon.
Jetzt hör auf mit dem Kokolores.
So, und
ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende.
Ja, na Moment. Und da freue ich mich sehr und möchte noch sagen, ich weiß tatsächlich noch nicht, wann Ninja Warrior Germany All-Stars ausgestrahlt wird, weil viele Leute danach fragen. Ich gehe davon aus, dass es im Frühjahr sein wird, aber ob März, April, Mai, das weiß ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung, es ist natürlich auch eine Entscheidung von RTL, aber es wird kommen. Hoffe ich.
Das ist eine Drohung.
Ja, und dann, wie gesagt, irgendwann erst Ende Februar wieder Champions League mit Lazio gegen Bayern. 23. Februar, ist echt noch lange hin. Ja.
Gut. Ja.
Gut, hoffentlich, hoffentlich hat das hier jetzt wirklich aufgenommen. Nein, alles gut, Schmieso, alles gut. Alles gut.
Gut.
Bis nächste Woche.
Mach's gut, Buschi.
Ciao. Tschüss.
Sexy. Richtig heiß.
Hey du.
Lauschangriff. Woo. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff.